Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 628, WrestleMania Week Review. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 628. Mein Name ist Dennis und ich glaube, so viel wie heute hatten wir noch nie zu bereden. Denn es geht um die komplette WrestleMania Week. Die haben wir letzte Woche gepreviewt, jetzt wollen wir sie reviewen und mein Browser hat so viele Tabs offen wie, glaube ich, noch nie. Wir werden sprechen über NXT TakeOver Nacht 1, Nacht 2, SmackDown, zwei Nächte von WrestleMania, Raw, NXT, aber natürlich auch AEW Dynamite als auch unser Kick-Tipp-Pay-Per-View-Tippspiel. Und das kann ich natürlich gar nicht alleine machen, denn uns ist unser, ja, man kann schon was sagen, Tippspiel-Experte zugeschaltet. Er steht auf dem Wandsbeker-Markt. Hallo, Nico.
Hallo, Dennis. Hallo, herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit, Dennis. Und du hast es gerade schon angekündigt. Es ist viel passiert. Es gibt viel zu berichten. War es schon ein Wrestling-Overkill, ist die Frage. Ich habe so einen leichten Wrestling-Kater gerade. Nichtsdestotrotz habe ich heute schon in AEW Dynamite reingeschaut. Zum ersten Mal alleine jetzt Mittwochabend, ohne Konkurrenz von NXT, denn NXT fand diese Woche zum ersten Mal an einem Dienstagabend statt und das hat sich, glaube ich, auch sofort auf die Ratings ausgewirkt, zumindest bei NXT gab es ein paar mehr Zuschauer, glaube ich.
Ganz genau, knapp 800.000 Zuschauer haben eingeschaltet, auch in der Zielgruppe, ne, in den unter 50-Jährigen, da konnte man zulegen. Jetzt natürlich darf man gespannt sein, wie AEW Dynamite gestern abgeschnitten hat. Heute Abend gegen 22 Uhr werden wir da mehr zu wissen, wenn wir natürlich dann nächste Woche drüber sprechen. Besonders spannend dürfte es dann natürlich werden, wenn dieser erste große Event, ne, diese erste Pay-Per-View-Kaliber TV-Show von AEW stattfindet. Am 5.5. ist das, glaube ich, ne? Also Cinco de Mayo, da darf man gespannt sein, wie sich da jetzt die Zahlen entwickeln, sodass eben keine Show mehr die direkte Konkurrenz hat. Ne? Also ob die Fans jetzt dann hingehen und sagen, oh Mensch, kann ich ja beides gucken. Ich gucke Dienstag NXT und ich gucke Mittwoch Dynamite, oder ob die Leute sagen, naja, sonst habe ich schon mal hin und her geschaltet. Das gab's ja gerade das Phänomen, dass viele Leute, wenn Dynamite pünktlich um 22 Uhr Ortszeit ist das ja, glaube ich, dann fertig war, die dann umgeschaltet haben und noch den Overrun von NXT geguckt haben. Kann natürlich jetzt auch sein, dass die Leute sagen, ach, ich bin jetzt, dann gucke ich nur noch NXT oder gucke nur noch AEW und dieses Hin- und Her-Switchen dann eben wegfällt. Wir sind mal gespannt. Nico, lass uns anfangen mit NXT TakeOver. Stand and Deliver, Tag 1. Ich habe hier als erstes Match der Main Show Pete Dunne gegen Kushida.
Pete Dunne gegen Kushida, genau, das war das Opening Match, abseits der Kickoff-Show natürlich. Da konnte sich Pete Dunne durchsetzen in einem wirklich sehr ansprechenden, schönen, technisch einwandfreien geführten Match. Konnte er sich durchsetzen, fand ich ein schönes Opening Match. Hat Spaß gemacht. Auch das zweite Match, wir gehen da, glaube ich, mal ein bisschen schneller durch. Ne? Auch das zweite Match sehr interessant, da ging es, es war ein Gauntlet-Match um den Number One Contendership, um den NXT North American Title. Am Tag darauf konnte dann der Gewinner dieses Matches ein Match bestreiten gegen Johnny Gargano, der amtierende North American Champion. Und hier konnte sich Bronson Reed durchsetzen. Hat auch irgendwie über 20 Minuten bekommen. Dieses Match hat mir auch gut gefallen. Bronson Reed, wer ihn nicht kennt, etwas stabiler. Also kein Cruiserweight, aber doch sehr beweglich. Ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Spannendes Ding.
Das Match, auf das ich mich am meisten gefreut hatte von diesem ganzen Takeover-Event, das war dann das Match Nummer 3 am ersten Tag. Das war Walter gegen Tommaso Ciampa und knappe 17 Minuten ging dieses Match. Ich müsste nochmal die sozialen Medien durchschauen, nochmal nach ein paar Bildern, 1, 2, 3 Tage danach von Walters Brust auch, denn die sah, als er da schon dann nach seinem Sieg, also auf der Rampe stand hier, ne, mit seinen Freunden vom Imperium, das sah schon, da ging schon in den Bereich so lila rein. Also die haben sich wirklich alles abverlangt, die beiden.
Ja, absolut. Das haben wir erwartet. Ne? Beide natürlich sehr, sehr harte Wrestler. Walter, aber auch Tommaso Ciampa. Und am Ende konnte sich Walter durchsetzen. Weiterhin natürlich unser NXT UK Champ seit Ewigkeiten. Wie lange hat er den Gürtel jetzt? 2 Jahre?
Ich glaube, über 2 Jahre. Ist der längste Titelregentschaft der Neuzeit, ja.
Ja, also absolut beeindruckend. Natürlich hat er
auch
den Titel
Matchverteidigung gehabt, ne?
Ich wollte gerade sagen, also gerade im letzten Jahr, da war ja Flaute, ne, bei NXT UK. Trotzdem sehr beeindruckend. Tommaso Ciampa hat alles gegeben, hat nicht sollen sein. Walter weiterhin der Champ.
Ganz genau, also dieses Match dringende Anguck-Empfehlung, auch von mir auch die Match-Psychologie, ne? Ciampa hier natürlich der die Hand von Walter dann bearbeitet, damit er eben nicht seinen Job zeigen kann und dann packt er zum Finish, dann kneift er die Zähne, beißt er die Zähne nochmal zusammen und haut nochmal einen mächtigen Job raus und das ist dann auch das Finish, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hatten wir noch ein Tag-Team Title Match, der Titel war vakant, MSK gegen die Grizzled Young Veterans und MSK kann sich hier durchsetzen.
Ja, also das war eins meiner liebsten Matches des ersten Abends. Legado del Fantasma auch mit dabei.
Es war ein Triple Threat Match war's. Ja, ja, ja.
Und also technisch wirklich erstklassig, hat mich so ein bisschen war so ein bisschen an die Tag Division von AEW erinnert worden, ne? Also NXT kann es dann auch, MSK wäre auch gut bei AEW aufgehoben, wenn es da nicht schon so viele Tag Teams geben würde natürlich, aber wirklich sehr, sehr starkes Match, auch von mir eine Empfehlung neben dem Walter Match, wenn ihr NXT noch nicht geschaut habt, Daumen nach oben für dieses Match, ne? MSK jetzt neue NXT Tag Team Champions.
Hatten ja, glaube ich, auch erst das Dusty Rhodes Classic gewonnen, oder?
Ja, das ist richtig.
Mensch, also sehr erfolgreiches Jahr bisher für die beiden. Dann der Main Event des ersten Abends, ein Titelmatch für den NXT Damen Titel. Io Shirai wollte ihren Titel verteidigen gegen Rachel Gonzalez. Das hat aber nicht geklappt. Knappe 13 Minuten und ein Titelwechsel. Und da hat sie, glaube ich, auch ein bisschen auch erfreut über den Titel. Ein bisschen berührt auch über diesen Titelgewinn.
Raquel Gonzalez, ne? Natürlich als Heel ist sie aufgetreten, aber hier konnte sie beim Titelgewinn, konnte sich ein Lächeln, ein sympathisches, faciges Babyface-Lächeln nicht verkneifen. Der Titel hat gewechselt. Io Shirai, meiner Meinung nach, eine der besten NXT-Damen, Champions gewesen, hat fantastische Matches abgeliefert, aber jetzt ist ihre Regentschaft zu Ende.
Raquel Gonzalez.
Ja, nur die Wurst. Alles hat ein Ende, nur die eine, nicht die olle Wurst jetzt, ne? Die hat natürlich
zwei. Hey, sprich mal nicht so mit Walter.
Ja, Entschuldigung.
So. Also neue NXT Damen Championess, eindrucksvoller Move, den man sicherlich auch in den Rückblicken, in den Jahresrückblicken sehen wird. Natürlich der Sprung von Io Shirai, da von diesem Totenschädel im Eingangsbereich. Das war schon ordentlich. Da hat sich schon ein bisschen was getraut. Also, das war Nacht 1. Kommen wir zu Nacht 2 von NXT Takeover. Das Ganze, oder die Main Show genauer gesagt, ging dann los mit einem Ladder-Match. Undisputed NXT Cruiserweight Championship. Santos Escobar das hier zu tun mit Jordan Devlin.
Genau, beide hatten den Cruiserweight-Title, beziehungsweise Jordan Devlin. Wie war das noch damals? Ich weiß nicht. Er konnte ihn nicht mehr verteidigen, er war verletzt, wie auch immer, ne? Escobar so mit der Interim-Champ und hier wurden die beiden Titel wieder vereint. Escobar konnte sich durchsetzen in einem ordentlichen Ladder-Match. Fand ich ganz gut. Escobar konnte auch dann direkt bei der nächsten NXT-Sendung, sprechen wir gleich, musste er den Titel erneut verteidigen und da hat's nicht so gut geklappt gegen Kushida. Mm.
Also kurze Titelregentschaft.
Ja, lange Titelregentschaft natürlich.
Ach so, ja gut.
Er hat ihn ja schon sehr lang, den Titel.
Zweites Match, NXT Damen Tag Team Titel, Shotzi Blackheart und Ember Moon gegen Candice LeRae und Indi Hartwell, Titelverteidigung.
Ja, die Faces konnten sich durchsetzen, war in Ordnung, das Match.
Dann hatten wir als drittes Match wir wussten, dass Johnny Gargano seinen Titel wird verteidigen müssen bei der zweiten Nacht von NXT TakeOver. Wir wussten eben nur noch nicht gegen wen. Bronson Reed hat das Gauntlet-Match an Tag 1 gewonnen. Was er nicht gewinnen konnte, Nico, war dieses Match.
Ja, ich hätte fast mit einem Titelwechsel gerechnet. Bronson Reed hat sich sehr gut angestellt, hat hier auch gerade die Endsequenz des Matches hat mir sehr gut gefallen. Viele Moves hat der stabile Mann zum Besten gegeben, die man so von solchen Schwergewichten gar nicht erwartet. Es hat trotzdem nicht gereicht. Gargano konnte sich durchsetzen und ist weiterhin NXT North American Champion.
Einen weiteren Titelwechsel sollte es aber dann im nächsten Match geben. Da ging es nämlich um den NXT-Titel. Finn Balor, der jetzt den Titel ja schon eine gewisse Zeit auch hält, hatte es zu tun mit Karrion Kross. Der musste ja damals den Titel verletzungsbedingt abgeben und ist jetzt also wieder zurück. Und Nico, mit einem Impact ist er zurück, denn er ist der neue NXT-Champion.
Ja, du hast es richtig angesprochen. Er musste ihn damals abgeben den Titel, er hat den Titel gewonnen in einem Match gegen Keith Lee und an der kommenden NXT-Sendung musste er seine Verletzung bekannt geben und ist jetzt einige Zeit ausgefallen, konnte sich hier direkt in seinem ersten Titel-Rematch, konnte er sich den Titel ergattern.
Finn Balor jetzt weiter,
die Endsequenz noch bei NXT,
Die Endsequenz hat mir der arme Finn Balor tatsächlich ein bisschen leider ordentlich einstecken müssen.
Absolut, ja.
Viele Schläge, das Finish war dann ein Vorarm gegen Finn Balors Hinterkopf, also hab ich direkt Kopfschmerzen gekriegt, hab ich direkt erstmal eine Dose Bier aufgerissen. Hilft ja, ne? Entweder eine Schmerztablette nehmen oder Alkohol oder, wenn die Schmerzen besonders groß sind, beides in Kombination.
Yep.
Mach das bitte nicht zu Hause nach. Dann hatten wir noch ein Unsanctioned Match. Das war der Main Event und weil es eben Unsanctioned Lights Out, sagt man ja dazu auch. Ne? Das war früher die Matches, wo die Veranstalter gesagt haben, so, da habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Die normale Show ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt die Lichter aus, die großen Lichter. Und was jetzt hier passiert, das ist quasi auf eigenes Risiko. Dementsprechend dieses Match in dieser Historie eben auch nach dem NXT-Title-Match. Kyle O'Reilly hatte es hier zu tun mit seinem langjährigen Freund und Partner Adam Cole. Das Match hat über 40 Minuten bekommen. Und die beiden haben sich wirklich einiges einfallen lassen. Haben, glaube ich, auch alles im und um den Ring abgerissen. Letztendlich auch hier eine Stahlkette kam zum Einsatz. Das hat man so auch noch nicht oft gesehen. Wurde sich dann zum Beispiel ums Knie gewickelt und damit dann hier so ein Knee-Drop gezeigt und so weiter. Also sehr kreativ, auch mal wieder neue Sachen ausgepackt auf jeden Fall, die beiden.
Ja, ich meine, die sind ja auch zusammen da durch die Entrance-Ramp gekracht. Also allerlei Kleinigkeiten, die man so noch nie oder lange nicht mehr gesehen hat, fand ich, es ist ein langes Match gewesen, klar, 40 Minuten, über 40 Minuten, aber es war trotzdem spannend gebuckt. Am Ende konnte sich Kyle O'Reilly durchsetzen, nachdem er du sagtest schon, mit der Kette ums Knie gewickelt, hat er Adam Cole durch einen Stuhl befördert, der auch da sehr interessant dort lag. Also sah ein bisschen gefährlich aus. Adam Cole zuckte auch noch etwas, wie so ein Fisch an Land zuckte er noch ein bisschen, ne? Die letzten Nerven. Ob es jetzt zu Ende ist zwischen den beiden, das weiß man natürlich nicht. Müssen wir mal gucken. Nach so einem Unsanctioned Match, was soll man da noch groß machen eigentlich, ne? Aber mal gucken.
Hat natürlich nach dem Titelgewinn von Karrion Kross durchaus Sinn gemacht, dass jetzt hier Kyle O'Reilly dieses Match gewinnt. Vielleicht ja, wirst du vielleicht nachher noch was zu sagen können zu NXT. Vielleicht ja sowas wie der neue Nummer 1 Herausforderer dann vielleicht auch. Also das war NXT Takeover. Kann man, glaube ich, den Daumen oder wahrscheinlich sogar beide Daumen nach oben geben. Also das ist man von NXT bekannt oder gewohnt. Ganz, ganz gutes, solides Wrestling. Nicht so viel The Fiend und Baron Corbin und so, wie man es aus dem Main Roster kennt. Sehr, sehr schön gemacht. Nico, damit ging es dann in die heiße Phase. Das WrestleMania-Wochenende wurde ja eingeläutet bei SmackDown. Da hatten wir nämlich zwei Matches schon, die es nicht mehr auf die WrestleMania-Card geschafft haben, die ursprünglich mal angedacht waren, wahrscheinlich, die dann so auf die Pre-Show, in die Kickoff-Show gewandert wären. Aber da die WWE das ja nicht machen wollte, wahrscheinlich auch eine gute Idee, da kommen wir nachher noch zu, fanden diese Matches eben bei SmackDown statt. Zum einen war es ein Fatal 4-Way Tag Team Match um die WWE SmackDown Tag Team Title. Da konnten sich Dolph Ziggler und Robert Roode, die Dirty Dogs, durchsetzen gegen die Street Profits, die Mysterios und Alpha Academy. 13 Minuten, ich habe es letzte Woche schon gesagt, mir tat's ein bisschen leid. Ich hätte auch den Jungs und gerade auch einem Dominik Mysterio, hätte ich das tatsächlich mal gegönnt mit seinem Papa, da weiß man auch nicht, wie lang der noch hat, also mit seiner Wrestling-Karriere, dem mal rauszukommen vor wieder x-tausend Fans, das hätte ich ihnen gegönnt.
Ja, hat mich auch sehr gewundert, ne? Ich meine, das wäre auf jeden Fall ein WrestleMania-Moment gewesen.
Und sind wir ganz ehrlich, also streich hier von den 13 Minuten, streich noch irgendwie ein bisschen was weg und dann hätte man das bei WrestleMania zeichnen können.
Absolut. Ne, wo ich sehr froh war, dass man es bei SmackDown hat stattfinden lassen, das war die Battle Royale, die uns sonst ja immer in der Kickoff-Show von WrestleMania beglückt hat. Da konnte sich Jey Uso durchsetzen. Der Mann, da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, der Mann, der jedes Match verliert in letzter Zeit an der Seite von Roman. Eigentlich eine große Enttäuschung, aber dieses Match, das konnte er jetzt gewinnen und er hat sich da auch mit einer kleinen Plakette auf dieser Statue verewigen können.
Ja, knappe 16 Minuten hat das Match dann wiederum bekommen, auch hier. Auch das, wenn man das auf 8 Minuten runterstreicht, denke ich, kriegt man das hier auch noch unter. Die müssen ja alle kein Entrance kriegen, dann passt das auch. Also das hat man bei SmackDown gezeigt und damit kommen wir zu WrestleMania. Nachdem es ja letztes Jahr Too Big for One Night war, hat man auch in diesem Jahr das auf 2 Nächte aufgeteilt. Letztes Jahr war ja noch so primär der Grund, dass man gesagt hat, okay, das war ja noch so ganz in den Anfangsstadien dieser Corona-Pandemie. Man wusste noch nicht genau, wie funktioniert das alles. Man hat damals einfach gesagt, okay, wir machen auf gar keinen Fall irgendwie so Multi-Man-Matches, wie so eine Andre the Giant Battle Royale, deswegen ist die auch letztes Jahr ausgefallen. Wir wollen eigentlich so wenig Leute wie möglich gleichzeitig hier in der Halle und im Ring haben. Dementsprechend hat man das ganz, ganz klein gehalten, damals eben auch auf 2 Tage aufgeteilt. In diesem Jahr hat es einen anderen Grund gehabt, denn man hat gesagt, pass auf, also wir können bis zu 25.000 Leute ins Stadion kriegen, dann lassen wir doch einfach 2 Tage wieder machen. 25.000, wenn wir schon eh hier das Stadion mieten, alles aufbauen und so weiter, dann machen wir das, womit die WWE nicht gerechnet hat. Wobei, ich glaube, Vince McMahon hat schon mal damit gerechnet, aber er hat gedacht, naja, also er hat ja auch schon mal damals irgendwann bei Backlash, hatte Vince McMahon ja schon mal ein Match gegen Gott, ne? Und es war zu lesen, Gott hat sich jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren gerechnet, nämlich der Wettergott, Nico. Uns ist es ja nie, Christian Bruns schrieb mir dann auch, sagt, Mensch, wir haben uns immer drauf gefreut, dass es mal regnet. Jetzt hat die WWE alles mitgenommen. Zwischenzeitlich war sogar WrestleRania Trending Topic auf Twitter. Es hat so geregnet, dass die Show am ersten Tag kurz eröffnet wurde. Vince McMahon hat auch eine Rede gehalten und alles. Und dann wurde sie nochmal für 40, 45 Minuten unterbrochen, bevor es dann wirklich losging.
Ja, aber das gab's so noch nie. Ich war auch echt irritiert. Und es musste sehr viel improvisiert werden, ne? Diverse Backstage-Segmente, Interviews.
Die aber großartig waren dadurch, dass sie improvisiert waren. Ja,
ich wollte gerade sagen, die waren spontan improvisiert und ich fand's echt gut. Da sah man wirklich, was für Skills die Wrestler am Mikrofon, also viele, haben, ne? Dass man einfach so spontan da improvisieren kann. Das fand ich ganz cool. Hat sich wirklich gestreckt am Anfang über 40 Minuten, bis es dann endlich losging. Und ich dachte auch, mein Gott, wenn man es da sitzen würde, durchnässt, ja, seit Ewigkeiten, seit langer, langer Zeit mal wieder auf einer Wrestling-Show, dann sitzt du da durchnässt und es fängt und fängt nicht an. Und dann war es soweit. WrestleMania hat offiziell begonnen. Wie fandst du denn die Crowd-Reaction?
Ja, das Problem war, glaube ich, so ein bisschen, dass die WWE natürlich, was wir letzte Woche schon fast vermutet haben, natürlich auch hier wieder viel Fake-Noise eingespielt hat. Yep. Hat man immer zum Beispiel dann gemerkt, wenn unser Freund Hulk Hogan was gesagt hat, in der zweiten Nacht noch deutlich stärker als in der ersten Nacht, denn der wurde deutlich auch ausgebuht und ab dem Punkt wusste ich, okay, fuck, die werden auf jeden Fall die Crowd-Reactions wieder so machen, wie sie möchten, weil noch eine Sache, das hatte ich dir schon vorab geschrieben, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, war dieser Intro-Trailer, wie nennt man das? Dieser Film, der am Anfang läuft, wie heißt der?
Ja, das Intro.
Das Intro, ich glaube, es sollte witzig sein. Ich glaube, es sollte auch auf der einen Seite eine Anspielung sein auf diese ganzen, ne, alles ist immer bigger und bigger und more history than history und so weiter. Und dann haben sie das selbst so ein bisschen aufs Korn genommen. Und also ich glaube, es sollte witzig sein. Ich habe den gleichen Trailer liefert dann am zweiten Abend auch nochmal am Anfang. Also ich fand's nicht witzig. Aber ich glaube, Vince McMahon, das ist ja auch so das Kriterium. Ich glaube, Vince McMahon, der hat sich auch nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Also
ich fand's auch eher unlustig leider, ne? Also erstmal war der viel zu lang, dieser Trailer, und dieses, war auch wieder nicht mein Humor. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was haltet ihr davon, liebes Wrestling Universe? Hat euch dieser Trailer gefallen? Wenn ja, dann Daumen nach oben. Ich war irritiert, mir hat's nicht gefallen.
Was den meisten wahrscheinlich gefallen hat, das war die Sängerin, die da performt hat, die Nationalhymne, die doch sehr offenherzig das Ganze interpretiert hat. Bitte?
In der Tat, da war ein Ausschnitt.
Da war was zu sehen und das Wer nichts sonst gesehen hat, sagt, mit Wrestling habe ich ja nichts am Hut, aber hübsche blonde Damen mit operierten Brüsten, die schaue ich mir doch ganz gerne an. Dann vielleicht hier nochmal in die Nationalhymne vom ersten Tag reinschauen. Und dann war es auch, das wussten wir ja vorab schon, wir wussten vorab das Opening und den Main Event des ersten Tages, denn das Opening Match, das sollte Bobby Lashley gegen Drew McIntyre sein. Und spätestens als der Opener angekündigt wurde, war mir eigentlich klar, ich denke so, ja klar, also dann gewinnt hier unser Freund Drew McIntyre das, ne? Sie wollten ja haben extra diesen Pop aufgehoben, keine Pre-Show gemacht, damit das quasi das erste Match des Abends ist, damit Drew McIntyre, das neue Top-Babyface, das sie ja jetzt über ein Jahr aufgebaut haben, damit es den großen Entrance-Pop kriegt und dann eben auch hoffentlich den Pop natürlich, wenn er gewinnt. Es kam dann ein bisschen anders und es kam ein bisschen überraschend. Das hat mich so ein bisschen damals an den Sieg von Brock Lesnar gegen den Undertaker erinnert, denn als hier auf einmal abgeläutet wurde, als Drew McIntyre im Hurtlock ja ohnmächtig wurde, da war ich im ersten Moment auch erstmal so anderthalb, zwei Sekunden sprachlos und dachte so, kommt jetzt noch was oder was ist hier genau los?
Ja, man wollte uns hier am Anfang von Nacht 1 im Opening-Match wollte man uns enttäuschen und das Ende von Nacht 2, da wollte man die Fans auch nochmal enttäuschen in der Halle.
Das ist das sogenannte Enttäuschungs-Sandwich.
Ganz genau, also so wie man es gerne mag. Ich hatte Bobby Lashley getippt tatsächlich, aber ich war irgendwo auch überrascht. Ich hatte schon mit einem Titelwechsel im Nachhinein gerechnet. Es hat nicht sollen sein. Ich finde diesen Hurtlock, ne, es ist halt einfach nur ein Full Nelson-Lock. Ich habe den schon bei jedem angesetzt, den ich kenne. Bei dir glaube ich noch nicht, aber bei Julia, die hatte ich schon im Hurtlock. Ich hatte Patrick Otterpohl. Ja, das ist ein Full Nelson-Lock, da kommt man schwer raus, aber zur Bewusstlosigkeit kann man da auch keinen mit choken in diesem Lock. Deswegen, ich bin kein großer Fan von diesem Hurtlock und umso schockierter war ich, dass Drew McIntyre dann einfach bewusstlos wurde. Nach kurzer Zeit übrigens ja. auch. Ne, Claymore-Kick ging daneben, ne, das war wiederum ganz nice, der ging daneben und Lashley dann gekontert mit dem Hurtlock, aber das ist schnelles Ende dann.
Du hast ja. schon gesagt, Bobby Lashley war dein Tipp und da warst du in der Unterzahl, aber das hat dich natürlich auch viele, viele Plätze gut machen lassen. Wir schauen nachher drauf, denn Nico hat sich, sage und schreibe, 22 Plätze nach oben verbessert, da kommen wir aber nachher zu. Also Bobby Lashley verteidigt diesen Titel im ersten Moment ja nichts Schlechtes. Im zweiten Moment habe ich mir dann gedacht, okay, haben sie jetzt anscheinend was anderes mit Drew McIntyre vor? Was machen sie denn jetzt mit Bobby Lashley? Da müssen sie da ja irgendwie einen ganz, ganz tollen Plan haben. Vielleicht ein Brock Lesnar, der morgen bei Monday Night Raw erscheint, weil das Match hatten wir tatsächlich noch nicht. Ne? Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Das war so meine Gedanken. Ich denke so, irgendwas werden sie dann im Hinterkopf haben, dass sie gesagt haben, oder vielleicht auch was für Drew McIntyre, ne? Dass sie da was im Hinterkopf Kopf haben. Da hatte mir auch gedacht, vielleicht, man hat ja auch diese Fehde mit Roman Reigns gehabt und dachte mir so, okay, vielleicht geraten die irgendwie Backstage aneinander noch und Drew McIntyre greift dann irgendwie am zweiten Tag in den Main Event noch ein oder. Ich hatte mir mehr Gedanken gemacht, als es die WWE auf jeden Fall gemacht hat, denn da kommen wir nachher noch bei Raw zu. Also Bobby Lashley verteidigt den Titel. Zu der Wettersache noch eine Sache. Die WWE hat es aber tatsächlich auch die letzten Jahre auf die Spitze getrieben, unter anderem eine Open-Air-Veranstaltung in New York zu machen. Eine Woche, nachdem wir damals da waren, lagen 10 Zentimeter Schnee im Stadion. Also, dass die WWE es so lange geschafft hat, eine Veranstaltung ohne Regen, Schnee oder Sonstiges hinzukriegen, ist ein Wunder. Vielleicht hat man daraus gelernt und sagt, Mensch, so schön das auch Open Air ist, lass uns doch einfach Hallen nehmen, die einen Deckel drauf haben. Dann kann man das auch mit dem Pyro und mit der Akustik, mit den Lichtern, finde ich, immer noch sehr viel schöner machen, als das tatsächlich draußen möglich ist. Auch die Fan-Reactions, der Krach bleibt dann drinnen und geht nicht einfach in die Luft weg. Das ist ja eh immer in diesen großen Hallen schon sehr, sehr schwierig. Also, wir wissen, die nächsten beiden WrestleManias finden ja auf jeden Fall schon mal Indoor statt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, man geht vielleicht dann für WrestleMania 40 vielleicht tatsächlich wieder ins MetLife Stadium. Mal schauen. Also, zweites Match des Abends und glaube ich auch das schlechteste Match auf beide Tage gerechnet. Das Women's Tag Team Title Number One Tag Team Turmoil Match der Damen. Tamina Snuka und Natalya gewannen gegen Ruby Riott, Mandy Rose und Dana Brooke, Carmella und Billie Kay und Lana und Naomi.
Ja.
Mandy,
das war nix, ne?
Direkt nochmal auf den Hosenboden gesetzt beim Entrance, weil ja. Das Ding war natürlich arschnass und eine andere wird sich gewundert haben, oh, die Bühne war auch relativ unspektakulär. Naja, das war eigentlich wahrscheinlich wieder so geplant, dass auch die komplette Bühne inklusive Entrance-Rand wieder aus diesen LEDs besteht und auf diesen LEDs ist ja dann einfach nur so eine Plexiglas-Abdeckung oder was auch immer. Da wärst du natürlich niemals lebend runtergekommen. Dementsprechend mussten sie da halt wie so eine Decke ausrollen, damit die Leute da überhaupt runterkamen. Das heißt, man sah von den LEDs auf der Bühne nichts. Aber das Ding, achtet mal drauf, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, wenn die Performer und Wrestler da runtergehen, das ist so richtig, wenn man über so einen nassen Teppich geht. Ne? Da sieht man richtig so das Wasser ja. da raustriefen. Und die Dana, die hat's dann, die Mandy hat's hingehauen. Die Dana, die hat dann noch zweimal die Nippel gezeigt. Also das war ein Match voller Pleiten, Pech und Pannen.
Das Match war scheiße, und das Match an der Nacht darauf, ne, das Women's Tag Team Title Match, war auch scheiße. Ne? Das waren so zwei Matches, die ich gerne, die haben da nichts zu suchen auf der WrestleMania Card. Ne? Also ich finde auch komisch, es konnten sich jetzt hier Tamina Snuka und Natalya durchsetzen in diesem Tag Team Turmoil Match. Ja, da dachte ich, okay, warum nimmt man jetzt die? Dann haben sie ja irgendwas mit denen vor. Deswegen habe ich für den Tag darauf auch auf Titelwechsel getippt. Wie wir alle wissen, funktionierte das dann auch nicht. Nia Jax und Baszler weiterhin unsere geliebten Women's Tag Team Champions. Also die beiden Matches, auf die hätte ich verzichten können. Man hätte sowieso, glaube ich, beide Nächte, hätte man daraus ein Event gemacht mit, sagen wir, 8 bis 10 Matches, dann wäre das eine richtig geile Mania gewesen. So gab es wirklich ein paar Lowlights zwischendurch.
Ja, man ist irgendwann halt in diese Art übergegangen, dass man gedacht hat, okay, die arbeiten das ganze Jahr für uns, die müssen jetzt auch alle bei WrestleMania dabei sein. Das war ja früher auch nicht so. Schaut euch mal irgendwie hier WrestleMania 13 oder was auch immer an, ne? Da gab's 6, 7 Matches oder sowas und das war's dann. Und trotzdem haben auch die anderen Leute, die nicht bei WrestleMania waren, die haben trotzdem das ganze Jahr gearbeitet. Und irgendwann ist man dann zu übergegangen und hat gesagt, nee, also bei WrestleMania, da muss jeder auf der Card sein, egal.
Da muss man aber auch abliefern. Und das Match war echt stümperhaft. Da waren verbotschte Moves dabei. Ja. Das war nix. Wäre mir hart peinlich an ihrer Stelle.
Ich glaube, was machen die das ganze Jahr, muss man sich dann auch fragen. Ja. Also da wird ja auch keiner richtig besser. Dementsprechend muss man sich natürlich auch fragen. Ich habe immer so das Gefühl, die WWE, zum Beispiel auch hier, der erste Abend ein Damen-Main-Event, der zweite Abend ein Männer-Main-Event, genau wie es auch bei NXT war. Ich habe immer das Gefühl, die verwechseln immer Gleichberechtigung mit, es müssen dann auch gleich viele Frauen wie Männer auf der Card sein und sowas. Nein, es sollte einfach, Gleichberechtigung bedeutet ja einfach nur, dass man nicht aufgrund seines Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt wird. Das heißt, für so eine Wrestling-Card ist meiner Ansicht nach, sollten einfach immer die geilsten Matches, sollten auf der Card sein. Und wenn das alles Frauen-Matches sind, dann sind das alles Frauen-Matches. Und wenn das alles Männer-Matches sind, sind das alles Männer-Matches. Und das hat die WWE auch noch nicht so ganz raus. Also dieses Match, lange Rede, wenig Sinn, dieses Match hatte da absolut nichts zu suchen. Das war definitiv ein schöner Toilettenbreak. Match Nummer 3, Cesaro setzt sich erwartungsgemäß durch gegen Seth Rollins. Da gab es ja noch eine Bonusfrage, wie viele Cesaro-Swings er tatsächlich hinkriegt. Ich glaube, effektiv waren es 19. Ich glaube, das Publikum zählt hier immer ein bisschen schneller. Ich glaube, da war man dann bei 23. Also er hatte diese 22, die er, glaube ich, schon mal bei SmackDown oder was gegen Cesaro gegen Seth Rollins gezeigt hat, hat er auf jeden Fall getoppt, zumindest storyline-technisch. Es gab auch im Ansatz den Move, den ich ja hier schon seit vielen Wochen angekündigt habe,
eine Stomp
into den Uppercut. Es gab diesen UFO, den fand ich sehr, sehr cool, als Cesaro Seth Rollins auf den Schultern hatten, ihn quasi gedreht hat und dann die Hände weggenommen hat und ihn dann quasi frei sitzend auf den Schultern gedreht hat. Also das sah richtig, richtig gut aus. Cesaro hat meiner Ansicht nach hier ein richtig gutes Match abgeliefert.
Ja, hat mich total gefreut, dass er endlich mal den Sieg nach Hause holen konnte, auf WrestleMania, ne, bei einer WrestleMania-Show. Also wirklich, ich habe mitgefiebert, ne, unser Freund Cesaro, er hat es verdient, definitiv. Hätte dem Match sogar noch 5 Minuten mehr spendiert, ne, also die beiden haben harmoniert, war ein geiles Match.
4. Match des ersten Tages, als der Abends, Raw Tag Team Title Match. The New Day, ja auch erst vor kurzem Tag Team Titelträger geworden, ich glaube von den Street Profits. Hatten sie sich den Titel? Ich weiß gar nicht, wo sie näher haben. Ist auch egal. Mhm. Sie haben auf jeden Fall den Titel jetzt auch schon wieder verloren. Und zwar an AJ und Ormus. Das ganze Match war auch ein bisschen komisch gebuckt, denn eigentlich sind ja AJ Styles und Ormus hier die Heels. Das Match war aber so gebuckt, dass der arme AJ Styles die ganze Zeit das Match alleine worken musste und The New Day ihn immer davon abgehalten haben, hier mit Ormus tatsächlich zu taggen. Aber als der dann reinkam, da gab's dann wirklich Schmerzen für The New Day. Letztendlich gab's dann hier das Cover mit dem Fuß auf der Brust von Kofi Kingston. Da war ich dann doch ein bisschen traurig. Da dachte ich, na, was ist denn hier aus Kofi Mania geworden? Hätte man nicht hier auch Xavier Woods vielleicht so pinnen können? Hätte das tatsächlich hier unser Freund Kofi Kingston sein müssen? Naja, knappe 10 Minuten hat das Ganze gedauert und AJ Styles und Ormus sind neue Champions und Nico, halte ich fest, der AJ, der saß oben noch auf den Schultern von Ormus. Also, wenn der keine Höhenangst hat, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ob das jetzt gut war oder nicht, ich weiß es nicht. Wir haben irgendwie damit gerechnet, dass die beiden den Titel holen, aber sind das würdige Tag-Team-Champions?
Ja, mal schauen, was sie jetzt draus machen.
Mal schauen, was sie raus machen.
Bei Raw waren sie auf jeden Fall schon mal nicht.
Ja, waren sie schon mal nicht, genau, hat mich gewundert. Da waren sie schon mal nicht. Was man mit denen vorhat, mal abzuwarten. Bei Raw kamen zumindest die Viking Raiders jetzt mal wieder. Vielleicht ja das, die neuen Herausforderer demnächst.
Steel Cage Match, Braun Strowman gegen Shane McMahon. Knappe 11,5 Minuten bekam das Ganze. Ja, das ist, glaube ich, das war das, was man erwarten durfte. Shane McMahon, der eigentlich das Match schon gewonnen hatte, der schon über den Käfig nach draußen geklettert ist, dann aber ein bisschen zu lange gewartet hat, so lange nämlich, bis Braun Strowman dann seinen Arm durch den Käfig nach innen gezogen hat, was dann eben Shane McMahon nur noch die Variante ließ, okay, entweder lasse ich meinen Arm hier und spring runter und gewinne das Match und bin dann der einarmige Bandit, hätte ja auch gut zum WrestleMania-Motto gepasst, ne? Mhm. Hier als einarmiger Pirat unterwegs zu sein, aber er hat sich dafür entschlossen, wieder rein zu klettern. Es gab dann noch einen Bump ganz oben vom Käfig. Da habe ich auch gedacht, Shane, du, der ist da auch 50, ne? Werft mal von da oben irgendwie hier so eine Apfelsine oder so eine Melone runter. Dann sieht man einfach mal, was da für Kräfte drauf einwirken. Also hier der arme Mann, was sich wie das Herz einfach durch den Aufprall, das Herz und die Nieren und die Leber und alle möglichen Innereien, wie das zusammengequetscht wird, das kannst du mit 20, 25 machen, aber das solltest du noch nicht als Sohn vom Chef der Firma mit 50 machen.
Er braucht diesen Spot. Shane O'Mac braucht diesen Spot natürlich. Ne?
Und dann wundert er sich wieder, wenn er die Promo nicht im Kopf behalten kann, weil der Kopf, das Gehirn natürlich auch schon so oft durchgeschüttelt wurde.
Ja, gut, das Match war in Ordnung. Ja, zum Glück nur um die 12 Minuten bekommen.
Jackson Ryker und Elias natürlich hier tatkräftig geholfen, sodass es zeitweise tatsächlich danach aussah, als gewinnt Shane. Aber Braun Strowman, Running Power Slam, setzt sich hier durch. Sechstes Match des Abends, Bad Bunny und Damian Priest. Das war ja dann doch noch ein Tag Team Match geworden. Setzen sich hier durch gegen The Miz und Morrison. Ein legendärer Entrance, denn es kamen erstmal die ganzen Hoppelhasen in den Ring. Und Corey Graves, einer, wahrscheinlich der drei größten Idioten auf diesem Planeten, hatte keine Ahnung, was es denn mit diesen Bunnies jetzt hier auf sich haben kann. Nico, das war natürlich eine Anspielung auf den, ich glaube, ich guck mal eben kurz nach. Ja, es ist in Deutschland auch die Nummer 1, Hey Hey Hop Hop, der neue Smashing Hit von unseren Freunden Miss and Morrison. Der ein oder andere Bunny hat ein Ohr verloren.
Ein Ohr verloren.
Auch wohl die Kostüme hier mit diesem Prittstift nur festgeklebt. Nicht damit gerechnet, dass es hier regnet. Und das Match, da muss ich sagen, was dieser Bad Bunny hier abgeliefert hat. Respekt.
Ja, ich war überrascht. Ne? Ich hatte große Angst, dass er irgendwie eine Flitzpiepe ist, ne? Dass er irgendwie von den Top Ropes springen kann. Das hatten wir ja schon gesehen zuvor. Aber er hat hier tatsächlich mehr Moves ausgepackt, als er sich ihm zugetraut hätte, ne? Beeindruckend fand ich auch diesen Destroyer, der da draußen gesprungen ist mit Morrison. Da dachte ich so, holy shit, ich meine, klar, da muss dein Gegenüber natürlich mitmachen, ne? Und Morrison, der kann das, aber das sah schon beeindruckend aus, ne? Viel, viel besser als gedacht. Ich werde immer noch kein Bad Bunny-Fan werden, aber er hat abgeliefert. Das fand ich wirklich gut. Man hat wirklich gemerkt, dass er trainiert hat, ne? Dass er sich wirklich Zeit genommen hat. Er ist ein Wrestling-Fan, das wissen wir. Aber dass es ihm wichtig war, dass er hier keine No-Show oder irgendwie ein verbotschtes Match zum Besten gibt. Es war eine feine Sache als Co-Main-Event, kam gut an und die Fans fanden es, glaube ich, auch ganz geil.
Genau, nicht ganz so krass wie Pat McAfee das noch vor einigen Monaten gezeigt hat. Da muss man natürlich sagen, Bad Bunny, das ist ein Rapper, das ist ein Musiker. Ne? Pat McAfee, der war früher Sportler, ne? NFL-Spieler, also da ist die Sportlichkeit quasi im Körper, in den Genen. Aber dafür Bad Bunny hier wirklich sehr, sehr positiv überrascht, hat das richtig, richtig gut gemacht. Gab ja dann auch einen Hinweis, gab noch so einen kleinen Trailer mit Triple H. Die Tour 2022 steht bevor, Nico. Vielleicht auch ein Konzert, was du dir anschauen wirst?
Ich denke nicht. aber weiß ich ja nicht, was alles noch passiert. Vielleicht werde ich doch noch großer Fan. Aber ich denke nicht, Dennis. Aber du, eine Sache noch. Die Sache mit Titus und Hogan. An beiden Abenden. Schwierig. Ne? Da fand ich ja diesmal, Titus war ja noch geiler als Hogan. Aber Hogan sah sowas von peinlich aus. Und an Nacht 2 in diesem Piratenkostüm, da wurde mir schlecht. Also lass doch diesen alten Mann jetzt mal zu Hause. Ne? Das funktioniert nicht mehr. Den letzten coolen Auftritt hatte er gehabt bei WrestleMania 30, als er die Line verbotscht hat. Am Anfang, das war doch mit Stone Cold und war The Rock auch da?
Ja.
Ja, ne, das war, glaube ich, dabei hätte es belassen sollen. Alles, was danach kam, war nur noch peinlich.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, Nico, hier der Schedule. Am 26. Juni 2022 spielt er in Zürich. Mhm.
Ja, ist ja schon fast übermorgen.
Ist also ja, nächstes Jahr hoffe ich, ist das erst. Ich glaube, das ist 2022. Sollte man sich jetzt schon mal eintragen. Vielleicht auch unsere Freundin Katrin, schöne Grüße an dieser Stelle, ist ja mittlerweile auch zurück aus Mexiko. Wir müssen mal gucken, dass wir sie mal hier in eine der nächsten Folgen einladen, dass sie auch ein bisschen was erzählen kann. Also Katrin, wenn du zuhörst, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast dich schon wieder ein bisschen eingelebt. Der Sommer geht ja hoffentlich auch bald los. Also besuch uns gerne mal hier bei Reds und dann kommt der Nico dich nächstes Jahr im Juni besuchen. Da geht ihr zusammen zum Bad Bunny Konzert.
Toll.
Siebtes Match. Und gleichzeitig der Main Event war das Match um den SmackDown Damenstitel. Sasha Banks gegen Bianca Belair. Ein ausgezeichnetes Match. Und das war tatsächlich auch so richtig WrestleMania Main Event Stimmung, die da aufkam, wie beide auch im Ring standen. Bianca Belair, da liefen schon die Kullertränen schon bevor die Ringglocke losging, liefen dir da schon die Kullertränen. Das Match hat auf jeden Fall abgeliefert. Und auch hier sicherlich ein Finish, ein Move, der es in die Best of WrestleMania Momente schaffen wird, nämlich der Move, als Bianca Belair einfach mal ihre menschliche Peitsche ausgepackt hat. Jetzt nicht die Fleischpeitsche, an die der eine oder andere jetzt hier vielleicht denkt, nein, ihre Haarpeitsche. Und ich war mir erst nicht ganz sicher, ob sie das irgendwie, ja, hochgesteuert haben, ob sie das eingespielt haben, den Sound, aber als man nach dem Match Sasha Banks da liegen hat sehen und sie zeigt extra auch nochmal so, alter Vater, ich glaube, das bleibt ein Narbe auf Lebenszeit. Also das hat ja wie ein Peitschenschlag mit den Haaren,
wumm. Ja. Es war ein fucking Peitschenschlag und ich glaube, die wussten, dass das auch passieren wird. Es ist irgendwie klar und sie haben sich darauf geeinigt, komm, wir machen das einfach so stiff. Ja, es war mega heftig und es war auch mega laut. Also da bin ich echt zusammengezuckt. Das tat auf jeden Fall weh, die arme Sasha Banks. An der ist ja auch nicht viel dran. Ne? Was meinst du, wie das gezwirbelt hat? Geiles Match, absolut WrestleMania Main Event würdig. Da fand ich wirklich durchgehend, kam keine Langeweile auf. Es war spannend, es waren geile Moves, es war innovativ, es war emotional. Und als Bianca Belair sich dann durchsetzen konnte, den Titel in den Händen hielt, da sah man ja noch in der ersten Reihe, ihre Eltern saßen da. Ich glaube, das war, glaube ich, ihr Vater, der fast noch über die Absperrung geflogen ist, weil sie sich so gefreut haben.
Der Security-Mann also wurde schon ganz nervös.
In der Tat, ja, das war wirklich krass. Also da muss ich sagen, absolut Daumen nach oben. Das ist so ein Match, was einem in der Erinnerung bleibt.
Auf jeden Fall. Und das hat mich auch so ein bisschen an alte WWE-Zeiten, an die guten Zeiten, kann man schon fast sagen, erinnert. Wir haben einen aufstrebenden Star, der gewinnt den Royal Rumble, ist ein Babyface, geht zu WrestleMania, gewinnt im Main Event den Titel. Das ist eigentlich relativ easy Booking. Das hat man damals mit, was weiß ich, mit Shawn Michaels hat man es so gemacht. Man hat es mit Chris Benoit so gemacht und so weiter. Also es ist eigentlich relativ einfach. Trotzdem hat die WWE es ja zum Beispiel mit Edge nicht geschafft, obwohl der eigentlich noch die geilere Storyline hat als Bianca Belair. Aber herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin jetzt gespannt, wie man sie tatsächlich bookt. Die Show im Ganzen, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube irgendwie 3,5 Stunden oder sowas. Also super entspannt.
Super entspannt. Also hätte man da jetzt die 40 Minuten Delay abgezogen, dann wären wir bei 3 Stunden gewesen.
Ja. Also sehr, sehr entspannt. Eine Sache, die mir noch ein bisschen Sorge gemacht hat, das war der Trailer für nächstes Jahr. Denn wir wissen ja schon, die WWE hat es vor längerer Zeit angekündigt. Nächstes Jahr, WrestleMania in Dallas, da drauf das Jahr in Los Angeles. Und es gab, als man damals diese Ankündigung gemacht hat, wurde auch schon angekündigt, ne? Was weiß ich, 7. April 2022 in Dallas und was weiß ich, 5. April 2023 Los Angeles. Als hier der Trailer lief, wurde nur angezeigt April 2022. Und das hat mich natürlich direkt ein bisschen zusammenzucken lassen, weil das natürlich so ein bisschen darauf hindeutet, dass man sich noch nicht ganz sicher ist. Wird es eine Nacht oder werden es 2 Nächte? Was natürlich ganz, ganz doll gegen 2 Nächte spricht, ist, dass das Ding über 100.000 Zuschauer fasst. Da müsste die WWE also einen Kompromiss machen. Möchte man Rekorde brechen oder sagt man vielleicht, naja, eigentlich noch viel geiler ist. Bei der WrestleMania, als wir da waren ja offiziell waren, glaube ich, knapp über 80.000 da. Die WWE hat dann das bisschen hochgerechnet auf 102.000 oder sowas. Und vielleicht denkt man sich da auch bei der WWE, na ja, also die Fans sind ja eh alle da. Lass uns doch irgendwie das Setup ein bisschen kleiner machen und so weiter und alles. Lass uns doch gucken, ob wir vielleicht 2-mal effektiv 60.000 reinkriegen. Dann machen wir viel mehr Kohle, als wenn wir 1-mal 80.000 reinkriegen. Ich glaube, das ist hier noch so ein bisschen in der Überlegung. Ich weiß aber auch zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht, was mir lieber ist. Aber ich glaube, das ist zumindestens hier, da ist die WWE, glaube ich, ein Stück weit zurückgerudert, indem man erstmal nur angekündigt hat, April 2022. Warten wir mal ab. Tag 1 hat mir gut gefallen, war auch der erste Pay-Per-View der WWE seit langer Zeiten, den ich wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe, wo ich nicht irgendwas vorgeskippt habe. Sogar die Ringpause habe ich mir komplett angeguckt. Also das hat durchaus Spaß gemacht. Kommen wir zu Tag 2, Nico. Auch da sah es gar nicht gut aus. Da hat es den ganzen Tag über geregnet. Ich habe dann zwischenzeitlich hier immer bei weather.com geguckt. Da gibt's auch so ein Regenradar. Unser Freund Patrick Wittig, ja zum Beispiel auch großer Freund des Regenradars hier für Hamburg, ist ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Da guckt immer mal im Regenradar. Muss man hier in Hamburg ja auch durchaus machen. Ähnlich habe ich es gemacht mit Tampa und es hat den ganzen Tag geregnet, gewittert, geblitzt ohne Ende, aber das sah man da auch gegen Abend hin, ziemlich genau gegen 20 Uhr soll es dann eigentlich auch trocken sein und so war es dann hier auch und das erste Match des Abends,
Glück gehabt, ja.
Das war dann ein Match, was auf jeden Fall die trockenen Menschen, die nassen Menschen wieder trocken gemacht hätte vor lauter Freunde, das war Randy Orton gegen The Fiend und allein dieses Intro schon, wo The Fiend quasi wieder, wieder jung, er wird wieder, ja, so ein bisschen wie damals Han Solo, wo er aus dem Bronze ausgeschmolzen wird oder sowas, ne? Hier der alte Splatteranzug, diese verbrannte, verkohlte Wurst, die er war, wurde wieder durch diesen Gang dicht, den er
ging. Er hat sich gehäutet. Er hat sich einfach gehäutet. Ja, also man hat ja, ich habe immer noch gehofft, dass man diesem Match noch eine Stipulation beipackt, dass man da irgendwie vielleicht auch, es beginnt irgendwie Cinematic. Hatte ich mir so vorgestellt. Es beginnt Cinematic, Backstage oder wo auch immer und sie begeben sich in die Halle und das Match findet irgendwie erst als drittes Match dann wirklich statt, ne, so wie sie schon mal gemacht haben, damals bei diesem House of Horror Match war, glaube ich, auch irgendwie sowas, ne, das begann dann da und endete später im Ring. Man hat sich dagegen entschieden, man hat hier eine große Box präsentiert, an der Alexa Bliss kurbelte, dann kam dieser besagte Fiend im altneuen Gewand wieder heraus, stand dort oben, erstmal ein bisschen unsicher stand er auf der Box, da dachte ich, oha, was ist da los mit dem Fiend? Sprang dann doch auf Randy Orton zu. Das Match begann wieder mit diesem wunderschönen roten Licht, was wir so vermisst haben, Dennis. Das hat dir bestimmt auch gut gefallen.
Ne? Ah,
das
auf jeden
haben wir immer schon so für toll befunden. Das Match an sich hatte nur knapp über 5 Minuten Zeit bekommen und das Finish war erschreckend. Es war absolut erschreckend, denn Alexa Bliss, wie endete das denn nochmal? Ich glaube, Sister Abigail. Ja,
sie hatte sich zwischendurch umgezogen saß dann oben auf dieser Box, wobei die Kommentatoren ähnlich wie, die dürfen ja auch nicht sagen, die Leute sind im Krankenhaus. Nein, die sind in einer krankenhausähnlichen Einrichtung. Und genauso durften die Kommentatoren ja auch nicht sagen, das ist eine Box, sondern das ist so etwas wie eine Box. Da saß sie oben drauf, hatte so eine schwarze Krone auf. Ich guckte auf die Uhr, ich denke, Ostern ist doch schon vorbei. Und dann lief hier auf einmal so, ja, schwarze, hier dieses schwarze Zeug wieder über den Kopf. Und das Überraschende war, dass nicht Randy Orton überrascht war, sondern The Fiend war überrascht, der alte Idiot.
Ja, The Fiend hatte nämlich Randy Orton gerade hier schon in der Mangel, wollte Sister Abigail ansetzen, hat ihn einen langen Kuss auf die Stirn verpasst und wurde dann von Alexa abgelenkt, anstatt den Move einfach durchzuziehen, wurde er von Alexa abgelenkt, guckte zu ihr hoch. Er guckte lange Zeit. Er war irritiert. Und dann kam Randy Orton mit seinem RKO out of nowhere. Das hat gereicht, um dieses Match zu beenden. Wobei dieser RKO vor ein paar Wochen bei Monday Night Raw gegen den Fiend ihm überhaupt nichts anhaben konnte.
Ja, was der Fiend schon in seiner Karriere hier eingesteckt hat, gegen Seth Rollins zum Beispiel.
Ja, und auch am Anfang des Matches, als The Fiend mit dem Rücken auf das Kommentatorenpult gewuchtet wurde, da stand er ja auch sofort wieder auf den Beinen. Ne? Er wirkte unbesiegbar. Alexa Bliss hat ihn wohl so irritiert, so abgelenkt, dass dieser RKO hier richtig gewirkt hat bei ihm. Somit konnte sich Randy Orton durchsetzen nach 5 Minuten 50. What the fuck? Die Leute im Publikum. Ich sah nur Fragezeichen über deren Köpfen hängen. Und auch bei mir war es so pure Enttäuschung.
Es war ja zu Beginn, ich hatte ja hier seit Wochen dazu aufgerufen, auch dass die Fans das ordentlich ausbuhen. Die WWE hat natürlich alles in ihrer Macht probiert. Sie haben es als Opener von Nacht 2 gemacht. Sie haben auch dieses Intro, muss man tatsächlich sagen, ne, der Fiend auf einmal so, wuh, da haben die Fans auch gejubelt. Also man hat wirklich alles richtig gemacht am Anfang, um die Fans eben nicht gegen sich aufzubringen. Und dann hat man es aber doch noch geschafft, denn nach diesem Match wurde minutenlang gebuht, auch als später nochmal Video-Package gezeigt wurde auch wieder geboot.
Das Video-Package war so lang wie das Match irgendwie, ne? Das später.
Also sehr, sehr furchtbar und man schaut sich an, wie überraschend dieser Sieg ist, wenn wir einfach mal aufs Tippspiel schauen. Da hat nämlich in den Top 40 haben genau 2 Leute auf Randy Orton getippt. Alle anderen haben auf den Fiend getippt. Und dieses Match-Finish ist wohl tatsächlich auch erst am Sonntag bei WrestleMania am Tag selber nochmal geändert worden. Also ursprünglich alles wie geplant. The Fiend sollte hier gewinnen. Jetzt mal gucken. The Fiend und Alexa Bliss jetzt wohl in einer Fehde. Kommen wir nachher noch zu.
Zweites Match. Neue Reds Weisheit, Dennis. tippe niemals für The Fiend. Ja, damit geht ihr auf jeden Fall, das werde ich beherzigen in den nächsten Tippspielen.
Ja, ich bin gespannt. Women's Tag Team Title Match, Shayna Baszler gegen Natalya und Tamina Snuka. Du hast es schon richtig gesagt. Was eine Tamina Snuka hierbei auf so einer WrestleMania-Karte zu suchen hat, das erklärt sich mir nicht. Glücklicherweise, ich hatte zwischendurch Sorge, ich denke, die werden das doch jetzt nicht gewinnen, haben sie nicht. Shayna Baszler und Nia Jax können hier den Titel verteidigen, knappe 14 Minuten. Dann drittes Match des Abends, Singles Match, Kevin Owens gegen Sami Zayn, Logan Paul an der Seite von Sami Zayn, der war ja auch nicht so gern gesehen beim Publikum. Das Publikum hat es ja generell so mit, wenn so Celebrities dabei sind, dann ist das erstmal der Antichrist, ähnlich war es auch hier. Und das Match leider nur 9 Minuten 17, da haben sie angedeutet, Nico, oder was sie auch jetzt, obwohl sie ja 10, 15 Jahre älter sind als zu ihrer wilden Zeit, als sie sich damals in Nordamerika durch die Indie-Ligen geprügelt haben, was sie immer noch hier abliefern können.
Ja, absolut. Und ich hatte große Angst, dass dieses Match so sein wird, wie die letzten Sami Zayn-Matches, in denen er immer abgehauen ist, ja, immer irgendwie weggelaufen ist. Das hat er hier nicht gemacht, ne? Also beide haben wirklich absolut delivered. Leider nur wenig Zeit bekommen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Auch hier hätte ich, wie bei dem Seth Rollins-Cesaro-Match, mindestens 15 Minuten hätte ich mir gewünscht, ne? Weil es ist WrestleMania. Wow. Gib doch so einem Match ein bisschen Zeit, wenn die es drauf haben, ne? Nichtsdestotrotz war es hervorragend. Am Ende konnte sich Kevin Owens durchsetzen und es gab auch noch einen Stunner gegen Logan Paul. Da ging mir das Herz auf. Oh. Fand ich toll.
Ja. Haben auf jeden Fall abgeliefert, hat sehr viel Spaß gemacht, das Match an sich. Das war halt ohne viel Plemplem. Die wussten, wir haben 9 Minuten, lass uns alles reinpacken, was wir in diese 9 Minuten können. Sehr, sehr schön. Auch hier, ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass man das vielleicht tatsächlich noch so macht. Mir war auch beim Gucken noch eine ganz tolle Idee. Wenn ich das geguckt habe, kam mir noch eine ganz, ganz tolle Booking-Idee. Ich glaube, ich hatte noch jemanden, den ich da in das Team mit reintun wollte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht fällt es mir für die nächste Red-Sendung nochmal ein, wenn ich hier SmackDown und das Follow-up gesehen habe. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann das United States Title Match hat wahrscheinlich Matt Riddle nicht so viel Spaß gemacht, denn er muss seinen Titel abgeben gegen Sheamus. Das Finish war hier aber dann doch durchaus sehenswert. Es sollte sowas wie den Lionsault geben, ne? Von Matt Riddle. Der sprang aufs zweite Ringseil, wollte diesen Back Moonsault machen, aber Sheamus, der Penner mit seinem weißen Kostüm, der versteht natürlich keinen Spaß. Zeigte den Bro-Kick gegen den heranfliegenden Matt Riddle. Da hat er ihn ordentlich getroffen. Und das wäre, ich glaube,
Fußspitze ja. Voll ins Gesicht, ne? Matt Riddle blutete auch sofort an der Lippe. Das war schon fies.
Ich glaube, selbst wenn es nicht das geplante Finish gewesen wäre, das wäre das Finish gewesen. Denn ja, hat ihn so ordentlich erwischt. Knappe 11 Minuten. Sheamus ist neuer Titelträger. Und ja, Damit hat man auch das aufgelöst, was ist. Also dieser Matt Riddle, der sollte ja eigentlich gar nicht Titelträger werden. Denn eigentlich sollte ja unser Freund, wie heißt er, der jetzt so lange verschwunden ist? Keith Lee. Sollte ja eigentlich in diesem Triple Threat Match mit John Morrison und mit Bobby Lashley, sollte er John Morrison pinnen, um dann eben Bobby Lashley frei zu machen für seinen World-Title-Sieg. Aber wir wissen ja immer noch nicht, was mit Keith Lee los ist. Er hat irgendwann mal getwittert vor 2-3 Wochen. Er wird das dann alles irgendwann mal erklären. Keine Ahnung, was bei ihm los ist. Und dann musste man Matt Riddle mit in das Match machen. Und man konnte aber ja auch John Morrison den Titel nicht geben, weil man wusste, okay, der wird im Tag-Team mit The Miz antreten. Das machte also auch keinen Sinn. Also Matt Riddle kam hier zum Titel wie die Jungfrau zum Kinde, was auch Sinn macht, wenn man dann sein Booking sich anschaut. Er wird ja hier wie der letzte Dorftrottel gebookt. Und naja, jetzt ist Sheamus der neue United States Titelträger. Im Jahr 2021, ihr seht also, die WWE, die setzt ja auf neue, junge, aufstrebende Talente. Match Nummer 5.
Ja. Matt Riddle übrigens aber abgeliefert in dem Match, ne? Also Fall, ja. Klar, seine Promos Backstage, wie er eingesetzt wird, ist scheiße, aber das Match war ein ordentliches Match, muss ich sagen, ne? Also ich habe für Titelverteidigung, ich habe für Riddle getippt. War auch ein bisschen überrascht, dass Sheamus hier gewinnt, aber gut, man hat sich gegen Riddle und für Sheamus entschieden. Hast du Sheamus getippt? Oder warst du auch?
Ich habe Matt Riddle getippt.
Matt Riddle auch, ne? Okay.
Naja. Guck mal kurz hier bei, ja, Sheamus, wir haben doch ein knappes Viertel. Okay. Bis ein Viertel haben auf Sheamus, na eher ein Viertel. Ein Viertel hat auf Sheamus getippt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich weiß nicht. Nigerian Drum Fight. Intercontinental Title Match Apollo Crews kann sich durchsetzen und ist damit neuer Intercontinental Champion, denn Dabba Kato, den die meisten wahrscheinlich nur von Raw Underground Season 1 und Season 2
Babatunde.
Ganz genau. Der griff hier ein, als Big E eigentlich schon das Match gewonnen zu haben schien. Der Riese. Ich glaube, er kommt jetzt auch. Er hat auch seine nigerianischen Wurzeln hier erkannt.
Hat er entdeckt.
Und ist ganz jetzt
weit entfernt. Mit General auch. Er hätte auch so eine Uniform hat er getragen, gespannt ein bisschen vorne an der Brust. Hätte man auch eine Nummer größer, hätte man ihm gönnen können.
Die von Walter hätte anziehen können.
Die von Walter zum Beispiel, ja. Aber er jetzt anscheinend an der Seite von Apollo Crews, sein Leibwächter, wie auch immer, sein Schützling. Mal schauen, was bei SmackDown passieren wird. Hier aber auch nur 6 Minuten 50. Da frage ich mich, wir sind doch hier bei WrestleMania. Warum sind die Matches plötzlich so kurz? Ne? Was ist hier los? Also nicht, dass ich dieses Match jetzt hart abgefeiert hätte, aber auch diesen Match hätte man ja mal 10 Minuten spendieren können.
Ja, also es ja, der Pay-Per-View ging ja auch, also auch dieser, also es ging beide, ich müsste es nochmal nachgucken, vielleicht weiß jemand von euch besser, dann schreib's nochmal, ich guck's nochmal nach, aber 3 Minuten, irgendwas zwischen 3 Stunden 40 und 3 Stunden 30, so in dem Rahmen habe ich, glaube ich, beide Nächte gehabt, also an die vier Stunden kann man ja nun rangehen, ne? Aber auch hier, wir haben uns ja gefragt, Nigerian Drum Fight, was ist das? Es standen hier nigerianische Trommeln um den Ring rum, aber ich dachte, man hätte dann wenigstens noch ein paar Leute, die da trommeln oder so.
Ja, haben sie nicht.
Nee. Musste wahrscheinlich, das Corona-Protokoll hat es nicht zugelassen. 6. Match, Rhea Ripley gegen Asuka. Asuka, die amtierende Raw Damens Titelträgerin, und Rhea Ripley, Nico, kann sich hier tatsächlich den Sieg sichern, hatte noch ein bisschen Live-Performance ihres Entrance-Teams zu Beginn, und Rhea Ripley, Nico, ist die erste Frau, welche die Women's Title von NXT UK, NXT und Raw gewinnen durfte.
Das war mir nicht bewusst.
NXT UK schreiben unsere Freunde von wrestling-infos.de hier. Ich glaube das denen einfach
sie.
Mal.
Ja, das stimmt aber auch. Hatte sie. NXT UK, schon lange her. Ja, habe ich auch total gegönnt. Das Match hat mich nicht so überzeugt, gerade im Vergleich zu Bianca Belair gegen Sasha Banks von der ersten Nacht, ne, welches perfekt war. Dieses Match war mittelmäßig. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich mag aber auch ihren Finisher, den Riptide. Den finde ich irgendwie zu soft von Rhea Ripley. Der knallt nicht so sehr. Da würde ich mir einen neuen Move, einen beeindruckenderen Move wünschen. Trotzdem hier auch Titelwechsel. Freut mich natürlich, zumindest in der Damen-Division, so ein bisschen frischen Wind.
Auf jeden Fall, ja. Also Asuka ja auch, die hätte ja eigentlich auch hier schon lang nicht mehr Titelträgerin sein sollen. Ursprünglich war ja wohl mal gebookt Lacey Evans gegen Charlotte Flair. Aus unterschiedlichsten Gründen, wie Schwangerschaft oder einer angeblichen Schwangerschaft, sind beide nicht bei WrestleMania dabei gewesen. Dementsprechend war es jetzt Asuka gegen Rhea Ripley. Und nachdem Rhea Ripley ja letztes Jahr die kürzere ziehen musste, kann sie hier also den Titel gewinnen. Match schon, wie du gesagt hast, eher Durchschnitt. Dann wurde ja viel darüber spekuliert. Becky Lynch, die hat auch in den sozialen Medien natürlich dazu beigetragen, dass sie kryptische Hinweise gepostet hat. Einmal hat sie quasi, wenn man die Anfangsbuchstaben untereinander gelesen hat, war es Night One. Und gedacht, okay, kommt sie vielleicht bei Night One wieder. Und Bailey, die ist ja auch die ganze Zeit quasi so als dritter WrestleMania-Co-Host da rumgelaufen, und dann gab es Spekulationen, naja, sie macht hier ihr Hello Ding Dong, Ding Dong Hello. Und dann kommt Becky auf einmal zurück bei Nacht 1. Gab's es nicht. Bei Nacht 2 dachte man so, ja, dann müssen sie es doch jetzt machen. Und als sich die Chance bot, kam aber nicht Becky Lynch, sondern die Bella Twins.
Ja, die Bella Twins, noch mit leichten Bäuchlein waren sie zu sehen. So kennt man sie gar nicht, sonst immer rank und schlank gewesen damals. Mit leichten Bäuchlein konnten aber trotzdem Bailey abfertigen. Wie fandst du Baileys Rolle? Fandst du sie auch so nervig und eher unlustig wie ich? Oder hat dir das gefallen?
Also es war ein bisschen überspitzt, aber ich fand es an sich gut, auch dass sie hier probiert hat mit den Legends sich da so ein bisschen anzubiedern, und außer Sixpack, wie heißt er? Sixpack
Ex-Pack
heißt er. Keiner wollte hier mit ihr das Too Sweet sein machen, nur er, weil er sagte, er ist großer Fan und so weiter. Also so diese nervige Nerd-Rolle hat mir doch sehr gut, was heißt sehr gut, aber ich hatte damit gerechnet, dass man sowas macht, und dann war es auch okay. Auch ihren Spruch hier mit John Cena, so nach dem Motto, Mensch, Bellas, was macht ihr denn hier? John Cena ist doch gar nicht da. Das fand ich tatsächlich gut, hätte ich nicht gedacht, dass die Bellas sagen, okay, ist okay, wir verstehen den Spaß. Hab ich eigentlich mal die Geschichte erzählt, als die Bellas bei WrestleMania Access ihre Brüste gegen mich gedrückt haben?
Ich meine, du hast sie mal erzählt, aber gib sie bitte nochmal zum Besten. Ich höre sie so gern.
Damals bei WrestleMania Access haben die Bella Twins ihre Brüste gegen mich gedrückt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen. Ich weiß, die haben uns auf jeden Fall nirgendwo angestellt. Auf jeden Fall haben wir sie auf einmal getroffen. Ach, mit Patrick Funk. Ich glaube, wir waren mit Patrick Funk unterwegs. Und dementsprechend mussten wir gar nicht anstehen, sondern konnten direkt einmal durchrollen. Und dann die Bella Twins, die eine, damals war Niki noch nicht operiert, dementsprechend konnte man sie damals quasi gar nicht auseinanderhalten. Und dann die eine an meine eine Schulter angedockt, die andere an die andere. Hab jetzt tatsächlich noch hier, wenn ich jetzt hier mein T-Shirt hochschieb, ich hab jetzt noch hier auf der linken und auf der rechten Schulter quasi am Bizeps habe ich noch so Dellen von den Nippeln.
So steif waren die?
So, also da konntest du Glas mit schneiden, denn man weiß es ja, wer schon mal in den USA war, das ist ja alles runterklimatisiert auf 4 Grad, ne? Also die Amerikaner kennen ja nur, wenn du in Florida unterwegs bist, in Miami zum Beispiel in so einen Bus steigst, der Bus hat 4 Grad und draußen sind 30 Grad, dass die Leute nicht instant die ganze Zeit immer krank sind, das wundert mich, aber dementsprechend, ich zeig's mal kurz hier in die Kamera, so lang waren die Nippel und
wow.
Da habe ich jetzt noch Spätfolgen, aber ich nehm's in Kauf. Also schöne Grüße an meine Freundin, die Bella Twins. Main Event Zeit, Nico. Das war das mit spannungserwartetste Match, würde ich einfach mal sagen, weil das war das Match mit dem offensten Ausgang. Es war ein Triple Threat Match um den WWE Universal Title. Dementsprechend, ich habe letztes Mal die Frage gekriegt, schickt mir jemand bei Kicktip, sagt so, also warum hat denn die eine Frage einen Punkt und warum hat die eine Frage 5 Punkte? Ich mache das immer so ein bisschen danach. A, natürlich, wie wichtig ist das Match? Und B, wie offen ist auch dieses Match? Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Undertaker-Streak hatten, die habe ich meistens dann jetzt nicht mit 10 Punkten bewertet, weil man meistens wusste, okay, der Undertaker gegen Big Show, da wird der Undertaker wohl gewinnen. Aber hier 3 Leute, ne, sowohl Roman Reigns als auch Edge, als auch Daniel Bryan, wo man doch sagen konnte, okay, da hat jeder auf jeden Fall eine Chance, das Ding am Ende zu gewinnen. 5 Punkte war diese Frage wert. Und ich habe vorher noch überlegt, ich denke so, ich habe, umso näher der Event kam, dachte ich mir so, fuck, die lassen den Titel, glaube ich, doch bei Roman Reigns tatsächlich. So kam es dann tatsächlich. Auch knappe 22 Minuten hat dieses Match gekriegt. Auch da, genau wie der Main Event am ersten Abend, muss ich sagen, da war ich tatsächlich so richtig in WrestleMania Main Event Stimmung. Ja. Und was für mich das Match aber komplett kaputt gemacht hat, das war unser guter Freund Jey Uso.
Der immer wieder auftaucht und sich einmischte.
Ja, da hätte ich es besser gefunden. Da habe ich nämlich auch gedacht, ich denk so, dass der klassische Babyface. Wir wissen, Vince McMahon hat das vergessen, was das genau ist, aber ein Babyface hat ja eigentlich auch immer Freunde. Das heißt, was ich ganz cool gefunden hätte, die sind ja auch nicht blöd. Also ein Daniel Bryan und ein Edge sind doch auch nicht blöd. Wenn die Sendung über, da gab es ja genug Schnitte auch Backstage, wenn da zum Beispiel dann ein Daniel Bryan gewesen wäre und der wäre gegangen zu, weiß nicht, Matt Riddle. Und hätte gesagt, paar Mensch, hier, Titel verloren oder sowas. Echt scheiße. Aber stell mal vor, ich gewinne heute den Titel und ich würde dir einen Gefallen tun. Kannst du dafür heute aufpassen, dass wenn dieser Jey Uso eingreift, dass du mir da so ein bisschen den Rücken frei hältst? Ich will, dass das ein faires Match wird. Und dann zeigst du ein Segment später, zeigst du Edge, der genau das Gleiche macht und zu Cesaro geht oder so. Ne? Und dann sagt, pass auf, Cesaro, super, heute gewonnen. Wenn du gern Nummer 1 Herausforderer werden möchtest, wenn ich den Titel gewinne, dann hab doch bitte ein bisschen Auge da drauf. Ich möchte hier keinen Vorteil. Ich möchte einfach, dass das Match fair abläuft. So, und dann hast du hier einen Jey Uso, der eingreift und dann kommen Matt Riddle und Cesaro raus, möbeln den weg und dann darf der auch über den Rest des Matches nicht mehr wiederkommen. Weißt du, dann stellt man nicht die Babyfaces wie komplette Idioten da, so nach dem Motto, oh, auf einmal greift Jey Uso ein. Na, wer hätte damit gerechnet?
Ich hätte noch damit gerechnet. Also ich fand erstmal gut, dass Jey Uso am Anfang ziemlich schnell ausgeschaltet wurde. Ne? Das fand ich noch okay. Das hat dann später wieder eingriff. Das fand ich irgendwie blöd. Dann habe ich kurzzeitig damit gerechnet, dass der andere Uso auch noch auftaucht, vermeintlich für Roman Reigns eingreift und dann aber gegen ihn turnt. Um dann Uso gegen Uso zu machen. Also solche Dinge gingen mir durch den Kopf, aber auch deine Wunschvorstellungen wären mehr als plausibel gewesen.
Der doppelte Uso wäre ja auch super gewesen, ne? Du hast den einen Uso tot liegen durchs Kommentatorenpult und auf einmal kommt unter dem Ring her jemand, der genauso aussieht. Und den haben wir, der ist seit einem Jahr, darf man auch nicht vergessen, der ist seit einem Jahr nicht da gewesen. Und auf einmal hast du den doppelten Uso. Das ist ja fast damals wie im Hulk Hogan-Match mit den doppelten Hepners, ne? Also auch das wäre für mich ein Finish gewesen, was vollkommen okay gewesen wäre. So doch sehr viel Action. Daniel Bryan irgendwie direkt mit dem ersten Move wurde auch erstmal rausgeschickt, so nach dem Motto so, ey, wir haben uns überlegt, das wird Roman Reigns gegen Edge und jetzt machen wir es auch erstmal. Das war aber damals, wer sich erinnert, bei WrestleMania 30 auch genauso. Ja, da lag Daniel Bryan auch erstmal eine Viertelstunde draußen. Ich glaube, da wurde er durchs Kommentatorenpult auch gepowerslammt oder powerbombt oder was auch immer. Ja, wie hat's dir gefallen, das Match?
Ich fand's trotzdem gut. Also es kam auch keine Langeweile auf. Ne, es war schnell, es war abwechslungsreich, es war spannend bis zum Schluss. Und das wünscht man sich ja immer bei bei Mania-Matches, ne, überhaupt bei Main-Events. Es war spannend bis zum Schluss. Ich hatte auf Edge getippt. Es hat nicht sollen sein, aber es hätte sein können. Und demnach ein gutes Match. Am Ende war es dann doch Roman Reigns, der beide gepinnt hat, der sie übereinander gelegt hat und den Pin nach Hause geholt hat. Man will ihn hier sehr, sehr stark weiterhin darstellen. Das ist auch irgendwo okay. Es war aber jetzt nicht dieser freudige Mania-Moment, ne, dass ja. Das irgendwie hätte jetzt ein Edge oder von mir aus auch ein Daniel Bryan das Ding nochmal geholt, ne, also was total Überraschendes, wo wirklich positive Energie nochmal durchs Stadion prickelnd zu spüren wäre, das war nicht der Fall, ne, das war so ein Hauch von Letdown war da, aber trotzdem ein sehr gutes Match.
Man muss natürlich jetzt auch mal SmackDown abwarten, weil nach diesem Finish, klassischerweise bei einem Triple Threat Match als Beispiel, Roman Reigns pinnt jetzt Daniel Bryan, kommt Edge am Freitag raus und sagt, na Mensch, ich wurde nicht gepinnt. Und dann hat man bei, der Pay-Per-View heißt ja nicht mehr nur Backlash, sondern WrestleManias Backlash oder irgendwie so, ne? Hätte man da dann Roman Reigns gegen Edge machen können. Genauso, das war so mein Hintergedanke, dass man eben sagt, Mensch, Roman Reigns verliert hier den Titel, ohne dass er tatsächlich gepinnt wird. Und man hat so diesen 4-Wochen-Run eines Daniel Bryans oder eines Edge, die ja auch tendenziell am Ende ihrer Karriere sind und dann Roman Reigns dann eben sagt, ja pass auf, aber beim nächsten Paper, ich habe nicht verloren und dann bei Backlash holt sich Roman Reigns den Titel quasi wieder zurück. Ich bin da gespannt, weil gerade nach dem Finish, beide sind tot, beide werden übereinander gelegt und gepinnt. Eigentlich, nach meiner Ansicht, dürften beide jetzt, natürlich war das nicht fair unbedingt, wie das Ganze ausging, aber eigentlich sehe ich beide jetzt nicht als Nummer 1 Herausforderer für WrestleManias Backlash, aber die WWE wird sicherlich trotzdem machen.
Ja, also ich weiß auch nicht genau, wo es dahin geht. Ne? Vielleicht macht man auch einen Bryan gegen Edge oder sowas erstmal. Ne? Auch im Bereich des Möglichen.
Also wenn's, man könnte ja auch ein Tag-Team-Match machen. Ne? Roman Reigns und Jey Uso gegen Edge und Daniel Bryan, was ja ursprünglich mal, glaube ich, für Fastlane angedacht war.
Auch möglich.
Also vielleicht packt man das da noch aus. Nico, lass uns mal auf das Tippspiel schauen. Es gab insgesamt sehr, sehr viele Punkte zu holen. Die meisten Punkte, die geholt wurden, waren 36. Dann kann ich hier anhand dessen mal eben kurz hochzählen. Es gab noch 3, 6, 7, 8, also 44 Punkte, wenn ich das richtig sehe, waren insgesamt zu holen. 3 Leute teilen sich den Tipp Tagessieg. Das ist der MVP, der Rumpel und der Vamp 04, die 36 Punkte geholt haben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und damit schauen wir mal auf die Gesamtwertung und wir schauen uns die Top 20 an. Nico, denn wir sind beide in den Top 20. Platz 20 yep. geht an El Francorino mit 84 Punkten. Ebenfalls 84 Punkte hast du, lieber Nico. Ebenfalls 84 Punkte hat der Vamp 04. Herzlichen Glückwunsch. 85 Punkte und Platz 17. Das bin ich, Platz 14, geteilter 14. Platz. Davor ist er mit 86 Punkten. New World Order, der Joe Wack Yes. Das Entchen auf Platz 13, der Teki.
Na, wo kommt das denn her? Wo
das
kommt
Entchen?
Das Entchen her plötzlich?
Na, Entchen war vorher auf Platz 15, ist jetzt echt? Auf
okay.
Platz.
Habe ich nicht mitbekommen.
Teki 1978, 86 Punkte ebenfalls. Wolfman 87 Punkte, genau wie Marv Day. Und damit kommen wir schon in die Top 10. Die werden angeführt rückwärts. Vom Penetrator, Platz 10, 87 Punkte. Lattenstramski, 8 Plätze hoch, auf Platz 9 mit 88 Punkten. Dada, 0610, auch 88 Punkte, 4 Plätze hoch. Chimichanga hält seinen 7. Platz, 88 Punkte. Pat, 7 Plätze hoch, auf Platz 6 mit 88 Punkte. 90 Punkte haben DSIAFM. Ich würde gerne mal wissen, wofür die Abkürzung steht. Schreib uns das doch mal bitte. 90 Punkte, ein Platz hoch auf Platz 5. Mr. Burns von Platz 1 auf Platz 4. Und da sah es zwischenzeitlich nach einem richtigen Absturz aus, nach hinten raus. Gerade mit dem Roman Reigns-Tipp hat er nochmal Punkte gut gemacht. Sonst wäre er, glaube ich, von Platz 1 auf Platz 17 tatsächlich abgestürzt. Also der Mr. Burns hier Glück gehabt mit dem Roman Reigns-Tipp, hat er noch hier das komplette Fiasko von Mien. Stell dir mal vor, du bist Erster nach 3 Pay-Per-Views und dann kommt WrestleMania und du fehlst von 1 auf 17. Aber Mr. Burns hat's abgewiesen. Auf Platz 4 hält er sich. Shermy auf Platz 3, 91 Punkte, 92 Punkte. Der Rumpel, 13 Plätze hoch, haben ihm seine schlecht. 36 Punkte natürlich geholfen. Und von Platz 2 auf Platz 1, MVP. Wie könnte es anders sein? Der Most Valuable Player ist der Most Valuable Tipper. Im Moment 97 Punkte. Hat er tatsächlich hier schon 5 Punkte. Und da hat ihm auch der Roman Reigns Tipp sehr viel geholfen, denn 97 Punkte, hat er jetzt 5 Punkte Vorsprung schon auf den Tabellenzweiten. Ich schau mal eben, wie es bei uns ausschaut, Nico. Bei mir sind es 12, bei dir sind es 13 Punkte Rückstand. Also ganz, ganz easy. Alles noch machbar. Eins müssen wir noch auflösen mit den Spears. Ich habe mitgezählt. Es war ja die Frage, wie viel Spears im Main Event. Du hast mitgezählt, ich habe mitgezählt. Wir sind beide auf 5 gekommen. Das heißt, das ist das, was ich jetzt hier eingeloggt habe. Das heißt, wir haben gewertet Spears unter den Match-Teilnehmern gegeneinander, also diesen Double-Shoulder-Block quasi von Edge und Roman Reigns, den habe ich jetzt nicht gezählt, weil das war ja in dem Sinne kein Spear. Also sind hier bei 5 gelandet, das heißt weniger, maximal 5. Das war richtig, gab aber auch jetzt nur 2 Punkte, also das passt schon. Ich bin sehr gespannt, WrestleManias Backlash wird der nächste Pay-Per-View sein. Man durfte natürlich sehr gespannt sein, Nico, auch auf Monday Night Raw. Es ging los mit Bobby Lashley, der wird von Matt Riddle konfrontiert, bügelt den hier auch direkt mal weg, also sowohl noch, als er ankommt an der Halle, als dann auch im Match. Und ja, man darf sehr gespannt sein, denn man durfte auf dem Main Event von Raw gespannt sein, denn da gab es ein Triple Threat Number One Contender Match zwischen Randy Orton, Braun Strowman und Drew McIntyre, und es konnte sich hier tatsächlich Drew McIntyre durchsetzen. Das heißt, der Main Event vom nächsten Pay-Per-View wird wieder Drew McIntyre gegen Bobby Lashley sein.
Ja, ein klassisches Rematch, das hat er sich hier verdient, zwar in diesem Triple Threat Match, trotzdem ist es ein klassisches Rematch, deswegen auch WrestleMania Backlash wahrscheinlich. Was aber nach dem Match geschah, Unglaubliches, ne? Man kennt ja Raw nach WrestleMania, ist ja immer fantastisch, immer Überraschungen. Hier hat man uns überrascht mit Retribution. Zwei dieser Gruppierungen, T-Bar und Mace waren es, glaube ich, die Drew McIntyre, der angeschlagen war durch das Triple Threat Match, die den nochmal niedergestreckt haben. Auf der Entrance-Ramp stand MVP. Ja, er nickte leicht, leichtes Grinsen hat er im Gesicht gehabt. Hat das jetzt zu bedeuten, dass Mace und T-Bar Teil des Hurt-Business sind? Was hat MVP da für einen Vertrag mit den beiden Unholden geschlossen?
Mit den beiden Unholden. Ja, man darf sehr gespannt sein. Sie haben sich ja von Shelton und Cedric hat man sich getrennt. Mal gucken, ob das tatsächlich ein Upgrade ist, wenn er jetzt hier T-Bar und Mace verpflichtet haben sollte. Und ob unter Babyface Drew McIntyre, ob der denn vielleicht auch paar Freunde hat, die ihm dann hier zu Hilfe kommen. Apropos Freunde, sie sind ja jetzt keine Freunde mehr anscheinend. Bray Wyatt und Alexa Bliss. Alexa Bliss hat auch so ein bisschen die Geschichte hier erzählt, sagte sie, es gab ein einsames Mädchen, das war verlassen, wusste nicht wohin. Dann kam die böse Seite der Macht, hat sie unter ihre Fittiche genommen, hat ihr aber auch alles gezeigt. Und als die böse Macht dann auf einmal weg war, als dann Bray Wyatt eben The Fiend, als er verbrannt wurde, da hat sie dann gemerkt, so Mensch, eigentlich kann ich das doch auch alles selber. Und das hat sie dann bei WrestleMania gezeigt, hat sie gesagt, Mensch, ich brauche diesen Fiend eigentlich gar nicht mehr. Sie hat jetzt eine neue Freundin. Ich weiß gar nicht mehr, sie hieß Lucy oder sowas.
Lily.
Lily, hübsch. Gibt's wahrscheinlich ja, auch schon im toll. WWE-Shop. Ich guck mal nach, tatsächlich.
Ja, genauso wie die Papers von, die Custom Papers von RVD, ne, die ja bei Mania Backstage zum Besten gab. Auch ja, die gibt es im Shop. Erschreckend. Ja, wo will man jetzt hier hin, ne? Alexa Bliss an der Seite jetzt ein kleines Püppchen, die gute Lilly. Was hat sie vor? Streckt sie ihre Fühler nach der Damen-Division beziehungsweise dem Titel von Rhea Ripley aus? Hat sie weiterhin noch irgendwas mit The Fiend zu tun? Ich war auch etwas irritiert, als plötzlich ein Firefly-Funhouse-Segment stattfand, in der normale Bray Wyatt zu sehen war. Werden die beiden aufeinandertreffen? Wird es ein Intergender-Match geben? Oh. Was ist da die Richtung, Dennis? Was wünschst du dir?
Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir schon ein bisschen mehr erfahren, dass Alexa Bliss jetzt quasi auch vielleicht ein Stable gründet oder was auch immer, ne? Aber danach sah es hier noch nicht aus. Müssen wir jetzt mal abwarten. The Fiend ist jetzt also anscheinend hier tatsächlich Babyface, und mal gucken, was man jetzt da draus macht. Ich will's eigentlich aber auch gar nicht wissen. The Fiend hat auf jeden Fall hier gesagt bei seinem Firefly Funhouse, naja, das ist jetzt eine quasi eine neue Season, die jetzt hier beginnt, und mal gucken, vielleicht möchte man noch mal ein paar von seinen Gürteln auch verkaufen. Mal gucken, was man hier noch vorhat. Ansonsten hatten wir Damian Priest gegen Miz & Morrison. Damian Priest wurde hier direkt mal besiegt. Maryse hatte auch einen Gastauftritt, denn es war irgendeine Season Premiere wahrscheinlich, keine Ahnung, Miss and Mrs., habe ich ja die ersten Folgen gesehen, fand ich auch gar, es war natürlich wie alles, was die WWE macht, komplett overscripted, aber fand ich gar nicht schlecht, habe ich aber tatsächlich auch jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Es deutet sich aber vielleicht sogar hier so schon so ein Split an zwischen Miss und Morrison, also
weiß nicht, Unstimmigkeiten,
ob ich die Fehde unbedingt sehen muss im Jahr 2021, weiß ich nicht.
Ja, gut, ein, zwei Matches können sie bei Raw mal abhalten, dann reicht das auch? Ich weiß es nicht. Also Morrison fühlt sich so ein bisschen hintergangen da, ne? Er ist irgendwie so, ja, der zweite Player nur.
Ne? Charlotte hat eine Promo gehalten und ich war mir erst gar nicht sicher, ist das Charlotte Flair? Also, wir wussten ja schon, sie war letztes Jahr auch schon mal ein paar Monate weg, da hat sie sich ja die Brüste neu machen lassen, da war ja auch irgendwas im Argen und dann kam sie hier raus und ich wusste erst gar nicht, ist das Charlotte Flair? Ist das ein She-Mail? Was ist da genau passiert? Sie hatte ja immer schon sehr sehr maskuline Gesichtsform, auch die Nase war von ihrem eher vom Vater als von der Mutter. Aber ich fand immer, sie war eine sehr charismatische Frau auch. Aber das, was da jetzt rauskam, also das Einzige, was sie ja noch so etwas im Gesicht bewegen konnte, waren so ein bisschen diese Schlauchbootlippen. Aber da hat man auch gesehen, achtet mal drauf, wenn ihr auf den Monitor guckt, dann ist es rechts, also ihre linke Lippenseite, auch so ein bisschen, als wäre sie noch gerade hinter der Bühne gebotoxt worden. Die linke Lippenseite von ihr aus gesehen, also von euch aus rechts, wenn ihr es euch anschaut, die ist auch so ein bisschen runtergezogen. Also die arme Frau, keine Bewegung irgendwie auf Augenbrauen oder Stirn. Also ich weiß nicht, was sie da hat wieder alles machen lassen. Aber wenn uns hier Frauen zuhören, macht das bitte auf gar keinen Fall. Wir werden auch mal mit Katrin drüber reden. Ich hoffe, sie hat sich da nicht schon irgendwie was botoxen lassen. Ich weiß ja nicht, wie das in der Schweiz ist, aber kann man nur sagen, es wird ja nicht besser. Also
ja, also es muss natürlich jeder selbst wohlfühlen, ne? Aber bei Charlotte sieht man halt das ist irgendwie schon zur Sucht geworden wahrscheinlich, ne? Also ja. Sie verliert so ein bisschen von ihrem Charisma dadurch, weil sie so glatt gebügelt wird. Aber ja, sie war natürlich pisst, dass sie nicht auf der WrestleMania Card war. Sie war pisst, dass sie ja auch hintergangen wurde. Und das hat alles nicht die Richtigkeit gehabt. Hat hier auch in ein Match eingegriffen. Es gab nämlich das Rematch zwischen Rhea Ripley und Asuka.
Wär's da nicht vielleicht besser gewesen? Man hätte erst das Match gemacht und dann hätte Charlotte angegriffen und hätte dann eine Promo gehalten.
Wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Ja. Man hat es hier andersrum gebuckt und Charlotte hat eingegriffen. Demnach kam es zum No Contest. Das Ganze riecht natürlich entweder nach einem Triple Threat Match oder einem Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte bei WrestleMania Backlash.
Also, man darf sehr gespannt sein. Charlotte Flair ist wieder da oder jemand, der sagt, er ist Charlotte Flair. Bitte nicht nachmachen. Die Viking Raiders, hast du vorhin schon gesagt, die sind wieder da, gewonnen gegen Shelton und Cedric. Und das war für eine Raw-After-WrestleMania-Sendung, wenn man mal zurückdenkt in der Zeit, was wir schon alles hatten. Wir hatten mal den Rücktritt von Shawn Michaels, wir hatten mal den Rücktritt von Ric Flair, wir hatten mal die Sendung, wo John Cena am Ende im Ring steht und auf einmal kommt Brock Lesnar und gibt sein Comeback nach vielen, vielen Jahren, was ich übrigensweise auf die Minute genau prognostiziert hatte vorab, aber wer spricht schon über so alte Kamellen? und vieles, vieles mehr, viele denkwürdige Sachen, wo die Fans hier mit den Beach Balls gespielt haben, jetzt hier natürlich keine Fans. Man hat aber gesehen, das war die erste Sendung aus dem neuen Thunderdome, an der Uni oder irgendwo sind sie jetzt. Auf jeden Fall sehr viel kleiner, das Ganze ist jetzt ein bisschen enger, diese Screens mit dem WWE Universe gehen tatsächlich bis vorne an die Bühne ist auch ein bisschen kleiner. Das ist okay, mal gucken, wie lange man jetzt da tatsächlich bleibt, bis man mal wieder A, Zuschauer reinlässt und B, dann auch tatsächlich mal guckt. Ich könnte mir vorstellen, das ist tatsächlich eine Zeit lang hin, bis die WWE sich wieder traut zu reisen und dann tatsächlich auch man sagt, okay, wir gehen davon aus, wir packen jetzt hier tatsächlich pro Nacht 5.000 Zuschauer rein, weil was man, glaube ich, nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Popularität der WWE stark abgenommen hat, so ja die letzten Jahre, aber ich glaube auch in dem letzten Jahr nochmal groß und das Gleiche, glaube ich, auch für AEW gilt, also ich bin gespannt, ob man überhaupt wieder dahin zurückgeht, ähnlich würde es, glaube ich, bei der Fußball-Bundesliga hier in Deutschland sein, also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass die Zuschauerzahlen wieder direkt auf dem Niveau sein werden wie vorher und ich bin sehr gespannt. Also die WWE hatte gerade auch mit SmackDown ja auch schon mal Shows, wo dann irgendwie nur 2.000, 3.000 Zuschauer da waren. Ich bin sehr gespannt, wie lang man hier auf Nummer sicher geht und sagt, wir machen es im Thunderdome und bevor man tatsächlich wieder regulär on the road gibt. Nico, das war's erstmal mit WrestleMania und Raw. Gab's noch Entwicklungen bei NXT auf dem neuen Sendeplatz? NXT ja diesmal erstmalig am Dienstag. Was ist da passiert?
Ich habe selber nicht gesehen, nur ganz kurz in den Bericht reingeschaut, was ich beim ersten Überfliegen gesehen habe und auch schon vorhin gesagt habe. Es gab ein Titelmatch um den Cruiserweight-Title. Da konnte sich Kushida gegen Escobar durchsetzen, somit neuer NXT Cruiserweight-Champ. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen. Also ich denke, ich werde mir das mal in Ruhe nochmal anschauen.
Alles klar, also Titelwechsel auf jeden Fall schon mal, ja.
Titelwechsel auf jeden Fall. Und übrigens, Rhea Ripley war anwesend, Bianca Belair war anwesend, ne? Beide natürlich ex-NXT mit ihren Titeln und haben dort auch mit Raquel Gonzalez im Ring gefeiert. Ein schönes Foto mit Triple H ist entstanden, habe ich auf Insta gesehen, mit den drei gerade angesprochenen Ladies. Sehr, sehr sweet. Ein Anspieltipp noch für euch, liebes Reds Universe, ist natürlich der Podcast von Stone Cold Steve Austin, die Broken Skull Sessions, denn der hat tatsächlich Chris Jericho zu Gast. Das Ganze geht bisschen länger als sonst, über zwei Stunden.
Über zwei Stunden.
Geht es. Und ich habe gestern Abend mal reingeschaut, habe die erste Stunde gesehen und habe mich wirklich köstlich unterhalten gefühlt. Wirklich tolle Geschichten, die Chris Jericho da auch zum Besten gibt. Zum Beispiel eine Geschichte erzählt er, er war bei Vince McMahon zu Hause eingeladen und er wusste gar nicht, mein Gott, warum bin ich denn jetzt hier und sowas. Und dann saß am Tisch da mit Vince McMahon und hier und so. Also unangenehme, lustige Geschichte. AEW fällt oftmals, ne, sie reden ganz offen darüber und das hat mich gut gefallen. Er hat mir gut gefallen, die beiden Chris Jericho und Austin out of character, plaudern sie bei einem Bierchen. Finde ich ganz cool, werde ich heute zu Ende schauen und das ein Tipp von mir. Ganz bitte genau. Reingucken.
Also 2:07 geht das Ganze, glaube ich, so grob. Ich bin jetzt bei Minute 57. Das heißt, es wird einmal ganz grob am Anfang über AEW gesprochen. Dann fängt man quasi chronologisch die Historie der Karriere von Chris Jericho an. Ich bin jetzt gerade da, wo er eben The Rock unterbricht, wo er also sein WWE-Debüt macht. Du hast schon gesagt, die Story, wo er bei Vince McMahon zu Hause ist und so weiter. Also ich freue mich da auf vieles. Und es wird auch einen Gegenbesuch geben, oder gab es schon, wird jetzt demnächst ausgestrahlt im Jericho-Podcast, wird Stone Cold Steve Austin dann zu Gast sein. Also da kann man sich auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Lass uns noch kurz auf AEW Dynamite gucken, denn man durfte natürlich gespannt sein, wie wird sich das auswirken. Letzte Woche ja die Young Bucks mit dem Turn gegen Jon Moxley, jetzt Teil von Kenny Omega, Don Callis und wen haben sie noch mit dabei hier? Die Good Brothers. Damit jetzt also auch die Young Bucks Teil dieser Show und zum ersten Mal, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, zum ersten Mal startete AEW Dynamite nicht mit dem klassischen Intro, sondern es gab quasi dieses Cold Opening. Die Bucks haben mehr oder weniger so ein kleines Interview, so eine kleine Rechtfertigung gegeben. Und das ist ja das, was ich schon seit vielen Wochen sage. Ich sage so, die AEW macht's extra anders als die WWE, was gefühlt immer mit einem Talking-Segment beginnt und was gerne auch mal irgendwie 20, 30 Minuten dauert. Deswegen startet AEW immer mit einem Match. Aber ich finde gerade so als Follow-up, wenn du irgendwie was Krasses in der Woche vorher hast, dann musst du auch die Fans, glaube ich, da irgendwie ein bisschen abholen. Hier hat man dann gesagt, okay, das machen wir nicht mit einem klassischen Talking-Segment im Ring, sondern wir schneiden es quasi noch vor das Intro. Die Young Bucks erzählen ein bisschen was dazu, dass sie, warum sie das gemacht haben und so weiter. Und dann ging es auch direkt mit dem ersten Match los. Das war nämlich die Young Bucks Tag-Team-Title-Match, die Young Bucks gegen Rey Fénix und Pac. Und was war das für ein Match, Nico?
Ich war sprachlos. Ich war wirklich sprachlos, wollte eigentlich Dynamite nicht in der Gänze gucken, sondern ein bisschen durchskippen, aber bei diesem Match, das musste ich mir ganz anschauen. Knapp 25 Minuten hat's bekommen. Wahnsinniges Match. Also die Leute, die hier involviert waren, wie natürlich die Young Bucks, aber auch Pac und Rey Fénix, wow, die haben sich einfach gar nichts geschenkt. Da waren wieder Moves bei, da denkst du dir, das kannst du eigentlich nicht bringen, wenn es nicht beim Pay-Per-View ist, ne? Also wirklich mega gutes Match. Am Ende konnten sich die Young Bucks durchsetzen und Rey Fénix wurde noch demaskiert. Das führte auch zu der Niederlage von Death Triangle. Einer der Young Bucks, Nick Jackson war das, glaube ich, hat Rey Fénix demaskiert. Der hat sich die Hände vors Gesicht gehalten, hat dann zwei super Kicks eingesteckt und das Cover konnte durchgezogen werden.
Glaube ich auch fies, wenn man die nicht kommen sieht. Oder meinst du, er hat so ein bisschen die Finger gespreizt?
Ja, also es war wirklich krass. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Young Bucks gefielen mir immer schon gut, gefallen mir jetzt in dieser Heel-Rolle aber auch gerade noch besser. Im Laufe der Sendung gab es nochmal ein kleines Segment draußen mit Don Callis und den Good Brothers sowie Kenny Omega, die da draußen standen am Auto, ne, haben sie ein Interview gegeben, schöne Heel-Promo abgehalten. Da wurde gesagt, es gäbe noch mehr Überraschungen in der nahen Zukunft, ne, das wäre noch nicht das Ende. Und ein Superkick gegen den Kameramann gab es auch noch.
Ich dachte in dem Moment schon, sie machen da irgendwie diese Tür auf vom Auto und da steigt noch irgendjemand aus. Und ich war schon am Überlegen, aber das passierte nicht. Der Kameramann ging drunter, ja.
Der Kameramann, ne, die Young Bucks haben den Superkick angetäuscht. ihn abgebrochen. Don Callis hat aber seinerseits einen gezeigt. Fand ich ziemlich cool.
An sich, wo man jetzt gelandet ist, sehr schön. Das Booking der Young Bucks die letzten Monate, muss man schon fast sagen, muss man dann doch arg hinterfragen. Es gab ja mal diesen Pseudo-Heel-Turn, wo sie dann Alex Marvez und sowas backstage immer gesuperkickt haben und dann auch jetzt mit den Good Brothers. Also, wo sie angefangen haben, genau, wo sie angefangen haben und wo sie angekommen sind, super, dass sie jetzt Heel geturnt sind. Alles, was dazwischen war, würde ich hoffen, dass wenn man die Jungs von AEW fragt und sagt, würdet ihr die letzten 3 Monate nochmal umschreiben können, wie würdet ihr es machen? Ich glaube, dann würde man das hoffentlich nochmal ein bisschen geradliniger machen. Auch so ein bisschen, ne, das, was man letzte Woche dann erst gesehen hat, ne, was ja, eigentlich hatten sie sich ja schon gegen ihre Freundschaft entschieden, haben gesagt, nee, mit Kenny wollen wir nichts zu tun haben. Also das war alles so ein bisschen so eine bumpy road. Also da war doch mal das ein oder andere Loch in der Straße. Also das war nicht ganz so smooth, wie man sich's gewünscht hätte. Und so ganz muss ich ehrlich auch sagen, trau ich ihnen da immer noch nicht. Also anstelle der Good Brothers, würde ich immer mal ein Auge auf die Young Bucks halten. Auch als die Young Bucks dann in dem Interview von dir angesprochen sagt, naja, wir sind das beste Tag-Team der Welt und da stehen die Good Brothers direkt daneben.
Ich habe auch gedacht, okay, kommt da was? Aber ich meine, Karl Anderson hat zumindest genickt. Also es kann da immer mal knistern in solchen Gruppierungen. Spannend bleibt es natürlich, wen haben sie jetzt noch in petto, ne? Also wer wird jetzt noch dieser
Gruppierung beitreten? Ja, was sollen jetzt auch bitte nicht 100 Leute
nein. Also dazu kommen, bitte also keine NWO oder so aufbauen mit 15 Leuten, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Aber mir gefällt das ganz gut. Don Callis, er ist ja auch an der Seite der Young Bucks zum Ring gekommen. Ne? Auch das sofort, Statement der Young Bucks, an der Seite von Don Callis rauskommen. War schon ein nicer Move. Ja, tolles Opening-Match.
Wir hatten natürlich auch wieder Michael Jackson. Das wäre überraschend, wenn Michael Jackson hier auftreten würde. Mike Tyson, so heißt er. Mike Tyson hatten wir haben noch im quasi nach diesem Segment mit den Young Bucks ganz am Anfang, haben wir auch MJF gesehen, der hier Mike Tyson mit einem kleinen Scheck dazu überzeugen wollte oder davon überzeugen wollte, hier auf seiner Seite zu sein. Das hat nicht geklappt. Also Mike Tyson mit Geld zu beeinflussen, das ist ja
Das braucht er nicht mehr. Er hat den Scheck auch gegessen.
Genau. Chris Jericho gegen Dax Harwood. War das Match? Mike Tyson war der Special Ringside Enforcer. Und was hat er da abgeliefert? So schöne, feine, italienische Lederslipper, eine lachsfarbene kurze Hose und ein etwas oversized weißes T-Shirt. Das Outfit wahrscheinlich im mittleren vierstelligen Dollarbereich. Und ein Mike Tyson, der kann abliefern. Auch nachher, wo er dann da stand, hat man noch gesehen, Gucci-Gürtel oder was auch immer. Ne? Also der Mann hat Style, der Mann hat Geld und es gab einen richtig, richtig fiesen Punch gegen Cash Wheeler.
Heidewitzka. Ich dachte echt, okay, scheiße. Also ich meine, Mike Tyson ist kein Wrestler. Man weiß jetzt nicht, wie gut kann er solche Schläge einschätzen. Ne? Also haut er automatisch richtig zu oder bremst er vorher ab? Und das sah echt ziemlich krass aus. Also ich habe kurzzeitig gedacht, okay, der hat den einen FTR-Boy jetzt ausgenockt.
Und es war eine aufgezeichnete Folge. Ne? Also wenn es live gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall gewusst, okay, fuck. Es war aber aufgezeichnet ja letzte Woche. Es ist immer eine live, eine aufgezeichnet. Das war die aufgezeichnete in dem Fall. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht vielleicht dann noch einen kleinen Soundeffekt drunter gelegt hat. Man hat es dann auch nicht nochmal in der Wiederholung gezeigt. Also vielleicht war es gar nicht so krass, wie es sich anhörte. Aber so wie es gezeigt wurde, dachte ich eben auf jeden Fall, Gottes Willen, der hat auf jeden Fall die Lampen aus.
Und Teil des Inner Circles ist er jetzt, ne?
Ganz genau, Ehrenmember ist er jetzt. Es gab am Ende natürlich noch hier die Einmischung von The Pinnacle, großen Brawl am 5.5. werden wir ja da das große Blood and Guts Match sehen. Chris Statlander ist ja jetzt Teil von den Best Friends, konnte sich hier durchsetzen. Wir hatten eine Promo auch von Miro, der gesagt hat, Mensch, ich weiß nicht, was mit Kip los ist, aber der hat sich bei mir nicht gemeldet seit diesem Arcade Energy Match und das ist mir jetzt auch egal. Alle Titelhalterungen da draußen. ihr müsst jetzt aufpassen, denn ich bin jetzt auf Titeljagd. Also es scheint, als wäre Miro endlich bei AEW angekommen.
Ja, endlich ist er angekommen und muss sich natürlich erstmal jetzt etablieren, so wie es auch ein Christian macht. Ne? Letzte Woche hat er ein Match gewonnen gegen Frankie Kazarian. Jetzt hat das so ein bisschen mit Team Test zu tun. Da wird er nächste Woche ein Match haben gegen Will Hobbs, gegen Powerhouse Hobbs. Und er möchte erstmal ein paar Siege nach Hause holen, bevor er dann auch einen Titelträger mit den Titelträgern einen Kampf abhalten wird. Und so wünsche ich mir das bei Miro natürlich auch, dass er jetzt erstmal richtig eine Winning Streak hinlegt.
Powerhouse Hobbs, aber auch kurz davor, dass seine Brüste verpixelt werden müssen im TV, oder?
Das ist ordentlich. Fast so wie na, noch mehr als Big E, ne? Und der hat ja schon ordentliche Titties.
Naja, also. Gibt wahrscheinlich auch den ein oder anderen Fetisch da draußen. Dann schaut euch mal Powerhouse Hobbs an. Der hat ordentlich Holz vor der Hütten. Main Event war ein False Count Anywhere Match, Darby Allin gegen Matt Hardy, AW TNT Title Match, auch hier wildes Gebrawle, Eingriffe und alles, letztendlich knappe 17 Minuten, Coffin Drop vom Gerüst durch den Tisch. Matt Hardy muss sich hier geschlagen geben, zwischenzeitlich war auch gar nicht mehr die Ausleuchtung so richtig gegeben, das war gar nicht mehr so einfach, ist ja jetzt ein Cover oder was, also wirklich hier die AW Arena kurz und klein gehauen.
Immer so ein leichtes Overbooking mit den ganzen Stables jetzt. Ne? Hier ja jetzt auch hier die Matt Hardy Brand Geschichte, dann ist der Stinger plötzlich, dann Lance Archer und so. Ne? Also
Dark
immer so
Order.
Ein bisschen zu viel. Ne? Also mehr darf es nicht sein, Leute. Aber das Match krass wieder. Ne? Also was Darby Allin da einfach mal so in so einer Weekly Dynamite Show abzieht, Heidewitzka, Herr Kapitän.
Was wir noch gar nicht drauf eingegangen sind bei Monday Night Raw, es gibt hier einen neuen Kommentator, Den man pflichtet, einen neuen Chef Kommentator. Das ist jemand, der, korrigier mich, bin nicht so ganz deep da into, der vorher Baseball kommentiert hat. Und dem hat man jetzt zum neuen Lead Announcer für Monday Night Raw gemacht. Der hat, glaube ich, in diesen ganzen 3 Stunden Monday Night Raw, hat der 2 Moves tatsächlich gecallt. Was nicht heißen will, dass ich das besser könnte. Und ich gucke seit 30 Jahren Wrestling. Aber so jemanden, der natürlich die Namen auswendig gelernt hat, also er wusste, wer Matt Riddle ist und er wusste, es ist nicht Jeff Harvey und er wusste, es ist nicht das Summerfest, weil es der nächste Pay-Per-View ist und so weiter. Aber das fand ich schon einen ganz, ganz mutigen Move. Und
Ich bin
mir nicht sicher, ob man damit glücklich wird.
Ich weiß auch nicht, also als ich den da sitzen sah und er anfing zu kommentieren, waren so die ersten 3-4 Sätze, fand ich okay, nice, das kommt schon mal ganz flüssig und authentisch rüber, aber in den Matches an sich fand ich ihn jetzt eher ruhig, ne, wie du schon sagtest, also da kam jetzt nicht viel Inbrunst an bei mir, ja, also er ist kein Mauro.
Ja, ne? Ja, ja. Und man hat
also
ja
mal gucken, also warum sie sich für den entschieden haben, das weiß ich nicht, ne.
Man hat ja genügend Kommentatoren im WWE Universe, also auch mit NXT und so weiter, also da hätte man ja sicherlich jemanden irgendwie befördern können und ihm erstmal, also für mich kam es so wie dieses Raw Guest Host Theme, was man mal hatte, ne? Da sitzt einer und der ist jetzt für einmal ist der jetzt hier als Guest Kommentator dabei oder sowas. Also das war fand ich schon tatsächlich überraschend, aber mal schauen, was passiert. Edmund Burke heißt er und hat unter anderem, mal gucken hier, genau, MLB war bei Datsun, war bei ESPN, also schon sportlich unterwegs, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange die Vertragslaufzeit ist und ob man tatsächlich zum SummerSlam da auch noch als Team unterwegs ist. Besonders wird ihm primär irgendwann auf den Sack gehen, wenn Vince McMahon ihm die ganze Zeit in den Kopfhörer brüllt.
Ja.
Mal gucken, was da passiert. AW Dynamite, eine Sache noch. Unsere Freundin Britt Baker haben wir letzte Woche schon angesprochen. Sie hat über die Rankings gesprochen und hat jetzt hier auch letzte Woche schon angekündigt. Pass auf, ihr werdet mich jetzt bei Dark und Dark Elevation sehen. Ich werde jetzt hier mich hocharbeiten. Sie hat sich auch schon hochgearbeitet, ist, glaube ich, aktuell dann jetzt Zweitplatzierte in den Rankings.
Ja.
Und die Storyline, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Britt Baker, würde ich doch einfach jetzt schon mal deine Hand ins Feuer legen, dass sie sich beim kommenden AEW Pay-Per-View dann hier den Titel holt. Und das hat sie auch verdient. In diesem Sinne sind wir erstmal durch mit dem Wrestling für heute. 9 Tage, beziehungsweise jetzt 10 Tage. Ne? Letzte Woche Montag Raw, dann Hall of Fame, dann NXT 1, NXT 2, SmackDown, WrestleMania 1, WrestleMania 2, Raw, NXT, Dynamite. Morgen, also heute ist Donnerstag, heute ist kein Wrestling. Morgen ist dann schon wieder SmackDown. Also Zeit, ein bisschen durchzuatmen. Nächste Woche haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um mal über die schönen Sachen des Lebens zu reden, die ja meistens tatsächlich nichts mit Wrestling zu tun haben. Denn so eine schöne Sache, Nico, die werden wir morgen beginnen. Denn morgen sind wir bei unserem guten Freund, dem Reinhold, auf einen kleinen Umtrunk eingeladen.
In der Tat, morgen am Freitag werden wir uns am Nachmittag mal beim Reinhold treffen. Da werde ich mir die neue Wohnung auch mal anschauen. Ne? Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Und da werden wir mal anstoßen auf seine neue Wohnung und auf uns natürlich. Ne? Und das Leben. Ne? Heute werde ich in ein tiefes Loch fallen, ne? Da kein Catchen mehr ansteht. Ne? Gut, ich habe hier noch
Kannst du den Podcast noch gucken.
Ja. Podcast. Ne? Morgen bin ich dann schon ganz heiß wieder, ne? Und freue mich auf SmackDown. Aber durstig werde ich sowieso sein.
Hatte übrigens vorgestern den ekligsten Corona-Test aller Zeiten. Ich habe ja mittlerweile 10, 12 gemacht. Nein, auch wieder mit Stäbchen in die Nase, weil wir waren ja in Mainz, wollten noch eine Brauerei besuchen, brauchten wir einen Test für. Das Stäbchen in die Nase, eh schon unangenehm, aber der hat, obwohl ich ihm, er hat mir vorher gesagt, links oder rechts, ich sag, ist mir tendenziell egal, aber nicht so weit. Ich sag, das muss schon. Und dann steckt er es ganz weit, steckt er es weit rein, und wo ich dachte, ist weit, steckt er es noch ein Stück rein, und jetzt kommt's, dann hält er es da für 20 Sekunden. Und ich denk, das ist jetzt gerade nicht dein fucking Ernst. Hätte ich niesen müssen, das Ding wäre bis hinten, also ich hätte dann so den Kopf nach vorne gemacht und er hätte dagegen gehalten, das Ding wäre bis hinten an den Schädel gestoßen, auf jeden Fall, so weit war das schon drin. Abgrundtief widerwärtig. Deswegen kann ich nur empfehlen,
wenn uns hier
Hamburger zuhören, kann ich nur empfehlen, auf der Reeperbahn am Spielbudenplatz, da kann man sich anmelden, kostenloser Test, und man muss nur spucken. Man spuckt in so ein kleines Töpfchen rein, man muss noch nicht mal was googeln, einfach ein bisschen ins Töpfchen spucken, innerhalb von 30 Minuten hat man das Ergebnis auf dem Handy. Ich setze diesen boah, das in die Nase, das ist so wieder. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also morgen kleiner Umtrunk bei unserem Freund Reinhold. Nächste Woche Dienstag, Nico, sind wir wieder bei unseren Freunden Olli und dem Dida zu Gast. Da geht es um eine weitere Folge von He-Man. He-Mans Machtschädel. Wir werden, lass mich nicht lügen, ich glaube Folge 14 ist es, die lachende Brücke.
Ja, sehr geil. Tolle Folge. An die kann ich mich natürlich noch von damals erinnern. Habe ich auf Hörspielkassette hier Folge noch.
Folge 15 ist es, Entschuldigung.
Gelagert, Folge 15, genau. Ja, werde ich natürlich noch mal reinhören. Mega geiles Ding, und da freue ich mich drauf. Nächste Woche Dienstag nehmen wir die Folge auf zu viert, und dann dauert das meist ein paar Tage, bis sie dann online ist. Wir werden euch natürlich den Hinweis geben, wenn die Folge zu hören ist.
Ganz genau. Also das ist eine meiner Lieblingsfolgen aus der Kindheit gewesen. Ich wusste auch 1:1 noch, wie das, also ich weiß noch grob, was in der Folge passiert, und auch den Trick mit der Brücke weiß ich noch. Aber ich werde jetzt am Wochenende mir sie dann zum ersten Mal anhören, wie das halt, ja, über 30 Jahren, also bin ich sehr gespannt drauf. Könnt ihr dann, ich denke mal nächste Woche Donnerstag, wenn, je nachdem wie schnell der Olli ist, nächste Woche Donnerstag, ihr könnt uns auch schon mal reinhören, das ist He-Mans Machtschädel auf Spotify. Nico und ich waren ja in der Folge 12 zu Gast, dann war ich in der Folge 14 zu Gast, die sind beide schon abrufbar, und dann eben nächste Woche nehmen wir Folge 15 auf, also hört auch da gerne mal rein, schaut mal bei den Jungs vorbei, He-Man, beziehungsweise Masters of the Universe, also jeder, der so im Alter von Nico und von mir ist, hat er ja noch Erinnerungen dran, und das macht wirklich sehr viel Spaß, die alten Folgen nochmal zu hören, gibt's zum Beispiel auf YouTube, sind die alle drauf, kann man sich anhören, also viel Spaß damit. Wir sind durch, wir haben die WrestleMania-Woche tatsächlich hinter uns gebracht, wir haben es überlebt. Ich bin jetzt gespannt, denn eigentlich, Nico, war das jetzt die beste Wrestling-Zeit des Jahres, ne? Zwischen dem Royal Rumble oder sagen wir mal zwischen dem Anfang Januar und eben dem Raw nach WrestleMania ist eigentlich die beste Zeit des Jahres. Das heißt, es kann jetzt nur noch schlechter werden.
Ja, ich hoffe nicht, ne? Also die neue Season hat begonnen. Monday Night Raw hat noch nicht so abgeliefert. Wir haben aber zumindest neue Champions, die hervorgegangen sind bei WrestleMania. SmackDown bin ich auch gespannt. Das werde ich mir diesmal auch mal in Ruhe gönnen, die Nachwehen des letzten Pay-Per-Views mitzubekommen. Es geht bergauf, Dennis. Dieses Jahr wird ein geiles Wrestling-Jahr. Ne? Geile Ideen, geiles Booking, geile Matches erwarten uns. Und das nicht nur bei AEW, sondern auch in der WWE. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.